Turi 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken.
Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe. Heute mit dem Mitschnitt einer Diskussionsrunde aus dem Frankfurter Presseclub zu der Frage: Entscheiden soziale Medien die Bundestagswahl? Aufgezeichnet haben wir das Ganze am 22. September und mitdiskutiert haben der Lehrer und TikTok-Creator Nico Kappe, Turi2-Moderatorin Tess Kadiri war dabei, Social-Media-Experte Helge Ruff und Amelie Weber, Social-Media-Chefin der Funke Mediengruppe in Essen. Im Anschluss an die Runde sind wir umgezogen zu Clubhouse, haben dort weiter diskutiert, auch mit der Clubhouse-Community bei Turi 2. Die Moderation hat Nina Mühlens vom Presseclub in Frankfurt und an sie gebe ich jetzt für die Vorstellungsrunde auch ab und wünsche eine inspirierende Diskussion.
Mein Name ist Nina Mühlens und ich begrüße Sie heute Abend hier im Namen des Vorstands des Frankfurter Presseclubs und ich begleite Sie heute Abend durch den Clubabend. Und wir haben ja das spannende Thema heute mit Entscheiden Social Media, die Bundestagswahlen. Wir sind ja auch knapp davor, denn am Sonntag fällt die Entscheidung, wer es wird. Im Moment draußen ist die Lage ja noch sehr stabil und wir haben irgendwie auch noch nicht gravierende Eingriffe fremder Mächte mitgekriegt, so wie das ja auch war damals beim Präsidentschaftswahlkampf in den USA. Dennoch findet auch hier im Netz eine ziemlich intensive Meinungsdebatte statt. Und jeder Fehltritt der Politiker wird direkt geahndet und endet in einer hitzigen Debatte. Wie aber gelingt es eigentlich Politikern da draußen, sich auf Social Media tatsächlich zu positionieren? Oder wie können sie auch mit ihren Inhalten punkten? Erreichen sie tatsächlich die Wählergruppen auch, die sie erreichen wollen? Und vor allen Dingen auch die Jungen? Und wie relevant ist Social Media tatsächlich für den Bundestagswahlkampf? Wir werden heute Abend im Panel 45 Minuten miteinander, ja, ich denke, spannend diskutieren. Und dann haben wir noch 15 Minuten für Ihre Fragen, die Sie gerne auch in den Chat reinstellen können. Denn meine Kollegin Michaela Schmehl wird sich dann darum kümmern und wird danach übernehmen und Ihre Fragen eben ans Panel stellen. Also schreiben Sie zwischendurch einfach in den Chat direkt rein, einfach sobald Ihnen was einfällt, damit wir genügend Futter haben für heute Abend. Und jetzt freue ich mich auf eine lebendige Diskussion mit unseren Gästen, nämlich Amelie Weber von der Funke Mediengruppe, mit Nico Kappe, Content Creator auf TikTok, Helge Ruff, Geschäftsführer von One2Social und der Tess Kadiri, die für Turi arbeitet, die heute Abend auch unser Kooperationspartner sind, weil wir danach noch einen Absacker im Clubhouse auch nehmen. Und ich würde gerne noch mit einer kurzen Vorstellungsrunde starten, bevor wir in das Thema einsteigen und würde sagen, Amelie, vielleicht stellst du dich ganz kurz auch noch mal in zwei Sätzen vor.
Sehr gerne, vielen Dank, schön, dass ich dabei sein kann. Mein Name ist Amelie Marie Weber, ich bin Head of Social Media bei der Funke Zentralredaktion und kümmere mich dort vor allen Dingen um TikTok. Ich leite und moderiere da einen Kanal, der heißt Du hast die Wahl und der beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, eben mit der Bundestagswahl und allen Themen rund um Politik. Und ich versuche da einfach, unsere junge Zielgruppe mit den Infos zu versorgen, die sie braucht.
Danke. Helge, willst du vielleicht weitermachen?
Gerne. Mein Name ist Helge Ruff. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von One2Social. Wir sind eine Social-Media-Agentur mit so circa 60 Mitarbeitern. Wir sitzen in München und in meinem normalen Job beraten wir Unternehmen wie KFC, Kaufland, Deuter oder RTL2 bei allen Dingen, die sie so in Social Media machen. Das heißt, wir sorgen für mehr Sichtbarkeit und auch für mehr Umsatz. Und in der letzten Zeit habe ich mich sehr, sehr viel mit dem Thema Bundestagswahl und Social Media beschäftigt und da auch in diversen Medien drüber gesprochen. Und von daher gesehen freue ich mich echt mega über den Austausch hier.
Schön, dass du dabei bist. Nico, willst du weitermachen?
Ja, ich bin Nico Kappe. Ich bin Lehrer in einer Brennpunktschule in Berlin. Und über meinen Klassenraum hinaus bin ich allerdings noch bekannt, da ich seit über 2 Jahren inzwischen auf TikTok aktiv bin. Und das würde ich auch sagen, relativ erfolgreich. Ich war damals einer der Ersten, der politische Inhalte und überhaupt Bildungsinhalte auf die Plattform gebracht hat, damals ja nur für Tanzen bekannt war. Und ich freue mich auch auf jeden Fall, hier zu sein heute.
Dann würde ich sagen, starten wir direkt in unsere Diskussion, denn TikTok hat sich ja auch so ein bisschen verändert und ist ja auch mittlerweile wirklich politisch sehr aktiv oder zumindest findet man da ja sehr viel politische Inhalte. Und das gab es ja auch jetzt beispielsweise während der Kampagne von Black Lives Matter, während Corona. Dann die anderen Social Media Netzwerke sind das ja durchaus auch in Sachen Fake News. Und die Nachrichtenagentur Reuters hat sogar TikTok auch als Aktivistenplattform bezeichnet vor kurzem erst. Und Helge, ich würde gerne mit dir so ein Stück weit starten, weil du ja auch die tolle Aufgabe hast, für Gabor Steingart mit die Analyse so ein bisschen zu machen über Social Media. Welche Bedeutung haben denn Follower an Reichweite auf Social Media für die Parteien grundsätzlich? Vielleicht können wir damit so ein bisschen einsteigen.
Mhm. Ich bin ja so in der Beratung und Kommunikation für Marken immer geneigt zu sagen, Fans und Follower spielen keine Rolle, weil sie für Marken eine eher untergeordnete Rolle für die Reichweite haben. In diesem Falle stimmt das dann natürlich nicht. Ich sag mal so, die Anzahl an Fans und Follower haben natürlich jetzt nicht nur für die Reichweite tatsächlich eine Bedeutung, aber auch so ein bisschen fürs Image. Ne? Ich meine, als ich damals für The Pioneer die Anfrage bekommen habe, ob ich da eine Analyse machen könnte, natürlich geht man halt auf die Fans und Follower ein. Ne? Also da geht es so das Ranking, ne? Welcher ist auch natürlich eine mediale Geschichte, ne? Wer ist im Ranking der Fans und Follower vorne? Das ist immer so eine Kennzahl, an der die Menschen vergleichen, weil es eben einfach eine sichtbare Sache ist. Ne? Also die eigentliche, tatsächliche Reichweite, die sieht man jetzt natürlich nicht so. Aber am Ende des Tages ist natürlich dann trotzdem eine Frage, was bringen mir denn die Fans und Follower? Kann ich halt meine Wählerschaft aktivieren? Kann ich neue Wähler dazu gewinnen? Und das steht tatsächlich dann auf einem völlig anderen Blatt.
Genau, also wenn wir das ja angucken, so in Richtung Unternehmen, dann geht es ja da eigentlich so ein Stück weit stärker um das Thema Interaktion. Also wie agiert man auch mit den Followern tatsächlich? Und wenn man jetzt so über die Plattform hinweg schaut, dann ist es ja so ein Stück weit, da kannst du vielleicht auch detailliert nochmal was sagen, dass gerade bei der Interaktion die AfD erstaunlicherweise ja sehr, sehr stark weit vorne liegt, gerade wenn wir auf Instagram gucken. Amelie, du kannst da sicherlich auch gleich noch was zu sagen, da du erlebst es ja auch so ein Stück weit. Aber was ist denn so der Hintergrund? Das, was wir erleben, ist, dass tatsächlich polarisierende Inhalte oder je polarisierender sie tatsächlich sind, desto mehr Wirkung scheinen sie ja auch zu entfalten. Und die Frage ist einfach, bedeutet das denn grundsätzlich für uns, dass wir sehr viel polarisierender unterwegs sein müssen, um tatsächlich in Interaktion mit der jeweiligen Zielgruppe einzusteigen? Vielleicht fängst du an, Helge, und dann können wir vielleicht reihum mal gehen.
Ja, ist tatsächlich ein super komplexes Thema, einfach gerade, also welche Inhalte sollte ich denn benutzen, um meine Botschaften an die Zielgruppe zu bringen? Das ist sicherlich nochmal ein größeres Thema. Ich würde gerne die erste Frage vorwegnehmen. Ne? Also woran liegt das, dass die AfD so eine hohe Interaktionsrate hat? Wenn man auf Unternehmensseite ist das Feld noch viel größer und noch viel komplexer. Deswegen, ich reduziere es mal tatsächlich auf das Thema Interaktion. Was kann man aus Interaktion rauslesen? Als Unternehmen würde man sagen, naja, je mehr Menschen mit meinen Inhalten interagieren, desto besser ist wohl der Inhalt und die Botschaft, die Darstellung, denn sonst würden ja nicht so viele Menschen damit interagieren. So, auf so einem politischen Level würde ich das ausweiten, weil das erstmal, man hat das auch bei Armin Laschet gesehen, als er lachend im Hintergrund gestanden hat bei der Flutkatastrophe, da hat er auch unfassbar hohe Interaktionsraten gehabt. Also Interaktion ist nicht Interaktion. Bei der AfD, die kriegen natürlich auch unfassbar viel Interaktion, weil sie unfassbar viel Gegenwind bekommen. Und wenn man sich die nackten Zahlen anguckt, ist Interaktion Interaktion. Da wird nicht unterschieden, ob gut oder schlecht, also ob Gegenwind oder nicht Gegenwind. Und das ist sicherlich einer der großen Gründe. Die Followerschaft der AfD ist tatsächlich sehr, sehr interaktionsstark und die teilen das auch sehr gerne. Das heißt also, hat man im Grundsatz schon sehr viel Interaktion, das ist schon der Punkt. Aber man kann jetzt nicht daraus lesen, dass man jetzt sagt, okay, die AfD wäre jetzt in irgendeiner Weise mit ihren Inhalten da erfolgreich und weil sie so hohe Interaktionsraten haben. Was sie sicherlich schaffen, ist zu polarisieren, aber das kriegen sie auch alleine deswegen hin, weil einfach, naja, weil das Thema halt einfach die Art und Weise natürlich polarisiert. Mhm.
Amelie, willst du vielleicht direkt auch was dazu sagen? Wie sind so deine Erfahrungen?
Ja, also ich teile die eigentlich. Ich glaube, wenn man sich mal selbst hinterfragt, was teilt man selbst mit seinen Freunden oder Freundinnen, dann sind es Sachen, die einen sehr verärgern oder sehr erfreuen oder zum Heulen gebracht haben oder eben irgendwelche Emotionen ausgelöst haben. Und die AfD formuliert so polarisierend, wie wir ja gerade schon gesagt haben, dass man da viel mehr zum Teilen verleitet ist, als ein abwägender Kommentar von einer Volkspartei. Und darauf baut die AfD. Und dann habe ich auch den Eindruck, dass, also die wollen das auch mehr. Da war von Anfang an, seit Gründung dieser Partei, Social Media viel wichtiger als für die anderen, glaube ich. Große Teile der typischen AfD-Wählerschaft verbringen sehr viel Zeit im Netz. Von daher macht es viel Sinn oder ergibt es sehr viel Sinn, dass sie da einen Fokus drauf setzen. Ich erlebe bei unserem eigenen Profil, zumindest habe ich den Eindruck, dass sich da auch in Foren verabredet wird, um Videos über die AfD zu pushen oder auch zuzuspammen, wenn sie nicht so wohlwollend sind. Sowas erlebe ich bei anderen Parteien nicht. Das machen die nicht, ist nicht ihr Stil. Und all das führt, glaube ich, also spielt da auch noch rein.
Es wurde auch einmal quasi gesagt, dass gerade die AfD ja sich angefangen hat, auch zu organisieren über dieses Thema mit Facebook-Gruppen und da natürlich als einzige Partei auch direkt digital richtig eingestiegen ist über die Social-Media-Netzwerke, ne, im Vergleich zu den anderen Parteien, die ja doch sehr stark aus dem Analogen heraus agieren oder herkommen. Nico, wie erlebst du das denn so?
Ja, also ich muss sagen, ich kenne bis auf einen keinen offiziellen AfD-Account auf TikTok. Ich kenne dort einen Bundestagsabgeordneten, Robby Schlund heißt der, hat sich in meinen Augen ein bisschen, er hat eine Menge Gegenwind bekommen im Winter, als er Wetter und Klima nicht auseinanderhalten konnte und auch sonst in Videos, auch dort gibt es bestimmt Interaktion, auch wie gesagt viel Gegenwind. Dann gibt es viele versteckte Accounts, ihr werdet wahrscheinlich auch von der Untersuchung neulich gehört haben, gab es ja auch wieder ein, zwei Artikel jetzt drüber, die sich zum Beispiel der Bundestag nennen und dann aber sehr in Richtung AfD-Videos veröffentlichen. Und das haben wir auf TikTok sehr, sehr, sehr viel, nicht nur im politischen Bereich, sondern leider auch in ganz vielen anderen Bereichen. Es werden massiv Videos von Instagram oder von YouTube geklaut und einfach auf TikTok hochgeladen. Da gibt es Fake-Accounts mit vielen Tausenden, Hunderttausenden Followern, wo man dann wirklich nicht mehr weiß, ist das jetzt der echte oder was wird da überhaupt verfolgt? Und das ist durchaus auch ein Problem auf TikTok, ja.
Amelie, jetzt hast du ja gerade einen Kanal auch mit aufgebaut für die Funke Mediengruppe auf TikTok. Du hast es ja schon gesagt, nämlich mit Du hast die Wahl und du hast ja auch quasi mit als Einzige jetzt hier auch tatsächlich alle drei Kandidaten persönlich interviewt und hast ja auch sehr, sehr viele Menschen erreicht über diese Videos. Und vielleicht kannst du einmal ein bisschen was sagen mit, wie entstand denn überhaupt die Idee tatsächlich für die Funke Mediengruppe aktiv zu werden auf TikTok und gerade auch mit dem Thema Politik?
Also die Idee, das ist ganz lustig, wie die entstanden ist, weil das liegt einfach daran, dass die Tochter meines Chefs im typischen TikTok-Alter ist und so viel Zeit auf dieser App verbracht hat, dass mein Chef irgendwann gesagt hat, ich glaube, wir müssen uns das mal angucken mit diesem TikTok. Die Jungen scheinen da sehr viel Zeit zu verbringen und dem habe ich mich dann angenommen und im Februar diesen Kanal gegründet. Und zwar schon als Teil der Initiative Lernen mit TikTok. Also TikTok hat da mit, ich weiß gar nicht mehr, einer Handvoll Medienhäusern zusammengearbeitet, um eben Lerninhalte auf die Plattform zu holen, journalistisch aufbereitet. Und Politik liegt bei uns natürlich nah. Also das wissen vielleicht nicht alle. Als Zentralredaktion beliefern wir 13 Tageszeitungen mit allem, was überregional und weltweit passiert. Und von daher sind wir natürlich im politischen Berlin bestens vernetzt. Politik ist unser Kernthema. Und dann war für mich klar, dass wir die Kompetenz auch nutzen. Plus Bundestagswahl, das Thema dieses Jahr. Und so wurde dann mein Baby, Du hast die Wahl, geboren.
Ja, sehr, sehr spannend. Jetzt hast du natürlich auch mit allen drei gesprochen. Vielleicht kannst du auch dazu gleich noch mal so ein Stück weit was sagen. Denn das, was wir jetzt eigentlich rausgehört haben aus dem, was wir vorher gesagt haben mit Interaktion und sehr stark polarisierend, ist ja auch eine Möglichkeit, nämlich tatsächlich zu emotionalisieren. Also sprich, wie kann man über persönliche Geschichten tatsächlich Nähe aufbauen mit der Zielgruppe und darüber natürlich eben auch ja, Menschen gewinnen, die am Ende vielleicht eben doch auch schon wählen dürfen und sich dann eben für denjenigen entscheiden. Wie hast du das denn so erlebt? Wie persönlich sind denn alle drei Kandidaten bei dir im Gespräch geworden?
Also erstmal, ja, das ist ein Thema, mit dem ich mich auch sehr viel befasse, denn dieser Kanal schreibt sich auf die Fahne und es ist mir persönlich ganz, ganz wichtig, klar, dass er neutral ist. Ich bin eben keine Creatorin, die ihre Meinung da reinbringen kann, sondern ich bin Journalistin und mir ist wichtig, dass ich da neutral, seriös aufkläre. Ja, und dann wird es natürlich schwierig bei TikTok, denn wir haben ja gerade schon gesagt, emotionale Themen, polarisierende Themen funktionieren eigentlich besser. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich stelle alle Parteien vor und zwar neutral. Ich werde kein AfD-Bashing machen oder AfD-Hyping, wie auch immer, nur weil es viele Views bringt, sondern ich möchte das neutral machen. Und das macht es wahrscheinlich schon schwerer im Wachstum. Und wir haben das erste halbe Jahr gebraucht für 10.000 Follower, was okay ist, aber bei TikTok jetzt nicht wahnsinnig viel ist. Und dann kam die Wahl näher und wir haben es dann eben als Zentralredaktion geschafft, alle drei, also Laschet, Scholz und Baerbock, für TikTok-Interviews zu gewinnen. Und die kamen dann einfach richtig gut an. Also erst seit wir die Videos hochgeladen haben, haben sich dann wirklich unsere Zahlen überschlagen. Christian Lindner hat 2,6 Millionen Menschen erreicht mit einem Video. Auch Annalena Baerbock hat 1,5 Millionen. Also wir sprechen da über Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ja, das hat mir schon gezeigt, dass da großes Interesse ist und dass das sehr gut funktioniert. Und dass, wenn die da plötzlich ein Gesicht sehen, was sie normalerweise nur aus dem Fernsehen kennen, dass sie dann hängen bleiben. Und ich führe die Interviews natürlich anders, als ich jetzt unser Print-Interview führen würde. Das heißt, ich mache zum Beispiel einen Smartphone-Check und frage hier Frau Baerbock, wie sieht denn das letzte Foto auf Ihrem Handy aus? Oder Herr Lindner, was stand in der letzten Nachricht, die Sie versendet haben? Und es kommt natürlich besonders gut an. Ich stelle auch politische Fragen, aber auch die immer sehr schnell, sehr komprimiert und einfach auch Fragen, die wirklich die interessieren, die jungen Leute. Und ja, das kommt gut an. Also damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht.
Ich glaube, das ist ja auch ein Stück weit tatsächlich entscheidend, eben auch ein bisschen Persönlichkeit zu zeigen. Denn Helge, vielleicht kannst du da auch direkt da mal nochmal reinspringen. Wenn wir immer noch nach, wenn, ich weiß, du da eine Frage, lass mich noch ganz kurz stellen. Denn wenn wir sonst rausgucken und wir jetzt gesehen haben, okay, es gibt persönliche Fragen tatsächlich, die auch beantwortet werden, die auch ein Stück weit Nähe herstellen sollen. Wenn wir uns dagegen aber so alles andere angucken auf den anderen Kanälen, die du hast, ne, und auch Wahlplakate, die wir draußen immer noch im Analogen finden, welche Relevanz hat denn tatsächlich auch Social Media für die Parteien und auch für die Kandidaten selbst? Wie hast du das denn wahrgenommen über die Analysen, die du gemacht hast?
Ja, also als Amelie das gerade gesagt hat, hätte ich am liebsten Beifall geklatscht, weil sie hat einfach in den Beiträgen alles 100-mal richtiger gemacht als die Kandidaten vorher, was ich wiederum überhaupt nicht verstehe tatsächlich, weil auch das hatte sie halt vorher super gut gesagt, ne? Also in Social Media geht es halt um Emotionen und gerade auch bei einer Bundestagswahl. Ne? Ich meine, wir wählen einen neuen Kanzler oder Kanzlerin. So, da stelle ich mal die Frage, wen wählt man denn jetzt? Will ich jetzt die Person? Will ich eine Partei? Will ich das Parteiprogramm? Und da kommt es natürlich auch auf genau solche Dinge an. Und die Dinge, die sie gerade gesagt hatte, das waren halt, das sind wirklich Dinge, wo ich sage, okay, jetzt kann ich über solche Inhalte baue ich Nähe zu einer Person auf. Da entstehen Sympathien und da kann ich dann irgendwann sagen, okay, entweder identifiziere ich mich mit der Person oder nicht. Aber wenn ich die ganze Zeit nur sehe, ich habe heute wirklich eben gerade nochmal drauf geguckt, bei Olaf Scholz oder so, es ist, den will ich ja gar nicht runterziehen, das machen dann die anderen auch nicht besser. Da geht es immer nur darum, heute war ich in Lüneburg, heute war ich in Dortmund, jetzt geht's da und dahin, jetzt geht's da und dahin, wo ich mir denke, was ist denn das? Dokumentiere ich jetzt, was ich tue? Oder ich will doch wissen, wofür die Person steht und nicht, was sie gerade macht. Und das ist natürlich das, also das ist natürlich klar,
ne, dass Amelie mit ihren Inhalten halt einfach die Kandidaten mit dem normalen Konto halt einfach völlig in den Schatten stellt, weil das halt Millionen mal besser ist als das, was die machen.
Wenn man das jetzt auch so ein Stück weit analysiert, was du jetzt gerade auch gesagt hast, dann vertun ja Parteien doch eine riesige Chance, die sie eigentlich mit Social Media haben, die eigentlich eine ganz andere Kommunikation auch verlangt. Und die Frage ist eigentlich, warum schaffen Parteien das tatsächlich nicht, auch ihre Botschaften anders zu verpacken, wie sie eigentlich für Social Media ein Stück weit sein sollten, sondern verwenden da eben auch noch so wie man eigentlich vielleicht eine Pressemeldung macht, wie man mit Journalisten draußen im Interview spricht. Aber warum schaffen Sie es nicht, anders zu agieren auf solchen Plattformen?
Das ist genau die Frage, die ich mir eigentlich die ganze Zeit gestellt habe. Weil wenn ich, da muss man sich, glaube ich, so ein bisschen damit beschäftigen, wie überzeugt man dann eigentlich Menschen von sich? Ne? Und da ist es natürlich diese persönliche Ebene, die da einfach eine extrem große Rolle spielt. Und das bedeutet auch, dass ich den Kanal Social Media, völlig egal, ob das TikTok ist, ob das Instagram ist, ob das Twitter ist oder sowas, ich muss halt den Kanal verstehen. Und das reicht nicht, wenn ich es irgendwie als Resterampe von allen anderen Kanälen irgendwie betrachte. Also ich hatte immer mal, also ich hatte mal gesagt in einem Interview, dass ich das Gefühl habe, dass das Thema Instagram bei den Kandidaten die PR-Resterampe ist, von den Dingen, die bei irgendwelchen Auftritten halt hinten runterfällt. Und also wenn man sich das anguckt, wenn man die jetzt mal Instagram zum Beispiel sich anguckt als einen super reichweitenstarken Kanal, da ist es natürlich so, dass also wenn man drauf guckt, hat man das Gefühl, der Social Media Manager ist die ärmste Sau im Raum und läuft den anderen hinterher und sagt, ey, bitte, bitte, hast du irgendwas, was ich verwenden kann? Und es wird nicht Social Media first gedacht. Ne? Social Media ist ein Abfallprodukt, beziehungsweise das Bildmaterial sind Abfallprodukte von anderen Auftritten etc. Und das ist natürlich auch der Grund, warum sowas halt nicht wirklich erfolgreich wird. Weil warum sollte ich mir das denn angucken, wenn ich es mir im Fernsehduell, im Triell angucken kann? Oder warum sollte ich es mir angucken, wenn ich es irgendwo auf Phoenix sehen kann oder so? Das macht alles keinen Sinn. Und natürlich kann man sowas halt auch nochmal nehmen, ne? Aber nicht nur. Und da hakt es halt aus meiner Sicht halt extrem. Und das ist, ich glaube einfach, dass, ich weiß nicht, ob das die Thematik ist, dass es nur, dass es zu oldschool gedacht wird, aber ich glaube, das ist ein Mindset-Thema, weil da stecke ich natürlich nicht drin, aber wenn ich mir denke, es geht hier um eine Kanzlerkandidatur, dann müsste ich ja eigentlich aus dem Vollen schöpfen können. Das heißt, kann mir die besten Berater der Welt leisten und das ist ja, also daran kannst du nicht scheitern. So, das heißt, es, aus meiner Sicht, es ist ein Thema, wo man sagt, ja okay, Social Media ist halt auch noch ein Ding.
Ich würde ganz kurz gerne dazu direkt was sagen.
Na klar.
Ich habe den Eindruck auch, ich glaube, das hat viel mit Ressourcen zu tun. Die haben schon verhältnismäßig große Teams, im politischen Berlin natürlich. Da kümmern sich teilweise schon 5, 6 Leute um Social Media. Aber das ist immer noch zu wenig für das, was es eigentlich bräuchte. Das Problem hat man ja fast in allen Branchen, dass viele immer noch denken, die Praktikantin oder der Praktikant macht nebenbei Social Media, läuft. So, das ist, glaube ich, schon das eine. Das stimmt auch, da gebe ich dir recht. Ich glaube aber auch, dass es sehr bewusste Entscheidungen sind, weil man sich verletzbar macht. Je persönlicher man sich zeigt, desto angreifbarer und verletzbarer ist man. Und wenn wir uns diesen Wahlkampf anschauen, wie sich auf jedem kleinen Patzer wochenlang drüber echauffiert wurde und ausgelacht wurde und der hat das gesagt und dann entsteht da ein Meme und das wird wieder ein Shitstorm, dann muss ich auch sagen, dass ich dann irgendwann verstehe, dass man vorsichtig wird. Man hat das übrigens auch bei der Vereinbarung der Termine mit den Kandidaten und der Kandidatin gemerkt. Die sind da sehr vorsichtig, die sind misstrauisch, die wollen nicht schon wieder irgendein Meme werden oder irgendwie durch den Dreck gezogen werden. Und wenn man sich dann anguckt, wie groß die alte Zielgruppe ist, die gar kein Social Media hat und wie klein die sehr junge Zielgruppe ist, die beispielsweise bei TikTok ist, wenn wir jetzt bei Wählerschaft gehen, ja, also wie viele Wähler am Ende. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, natürlich legt die CDU auf andere Wähler als die ganz Jungen Wert. Das muss man sich dann überlegen, wie macht man es? Und dann verstehe ich so ein bisschen als Berater oder Beraterin, dass ich da vielleicht auch vorsichtiger wäre mit Social Media, zu unserem Leidwesen.
Aber darf ich dazu ganz kurz was sagen, Amelie? Also das habe ich auch gedacht. Ne? Wenn ich als Kanzlerkandidat zu dir komme, ne, dann würde ich das auch, würde ich voll unterschreiben. Aber ich habe ja auch noch die Möglichkeit, persönliche, also alles, die gleichen Sachen, die du gerade gesagt hast, die hätten die auch selber machen können. Ne? Wo ich mir denke, bevor sowas rausgesendet wird, da können auch noch alle Berater, die sie haben, da einmal drüber gucken und sagen, okay, schießen wir uns damit ein Ei oder nicht.
Ne? Und, aber die gucken auch alle über einen Wahlwerbespot und trotzdem ist ein Querdenker drin.
Ja, okay. Da gebe ich dir recht. Ne? Kacke. Das stimmt, aber also wo ich mir denke, so, das ist ja eigentlich wirklich noch eine kontrollierbarere Situation, als wenn ich halt in einen Fernsehtrial gehe oder wenn ich zu einem Interview zu einer Zeitung gehe. Mhm. Und das ist etwas, was ich irgendwie nicht verstanden habe. Ich kann mich wirklich daran erinnern, klar, Barack Obama hat irgendwie Wahlkampf auf Social Media erfunden, ne? Aber der hat sich von Kindern interviewen lassen. Ne? Ich meine, Annalena Baerbock, die könnte sich halt interviewen lassen von, ja genau, das hat Armin Laschet jetzt auch gemacht, aber nicht im kontrollierten Umfeld. Aber er hat das halt auf seinen eigenen Kanälen gemacht. Ne? Ich meine, Annalena Baerbock hätte sich von Kindern interviewen lassen, die sagen, wo vielleicht die Großmutter dabei ist und die Enkelin und beide halt ihre Perspektiven halt damit reinbringen. Dann gab es den Laschomaten von Armin Laschet, wenn er sich wirklich, wie cool wäre das, wenn er da selber Zitate reingehackt hätte. Weil das sind einfach Dinge, wo man sagt, okay, damit rechnet man nicht. Und keiner dieser Inhalte guck mal, du hast ja selber gesagt gerade, ne? Was teile ich denn halt irgendwie? Ich teile nur Dinge, die mich halt irgendwie mal vom Hocker reißen, wo ich sage, okay, das ist halt außerhalb der Norm. Und nichts davon, was man halt irgendwie sieht, ist irgendwie außerhalb der Norm oder lohnt sich zu teilen. Das ist halt echt x-beliebiger Durchschnittscontent.
Ja, absolut. Deswegen vielleicht können wir da auch Nico nochmal mit reinholen. Du bist noch gemutet mit dem Thema auch, weil du hast ja nun auch ein paar Lives durchgeführt mit Politikern, hattest ja auch Herrn Lindner gehabt, hast mit Herrn Spahn gesprochen. Deswegen, es wäre ja schon nochmal spannend auch zu sehen, wie siehst du das denn? Jetzt bist du ja auch nochmal auch journalistischer Hintergrund, aber bist natürlich auch Content Creator direkt und hast da gesprochen. Ist nochmal ein Stück weit auch was anderes als Amelie. Aber wie hast du das denn so wahrgenommen, auch wenn du solche Gespräche geführt hast? Ist es Politikern leicht gefallen, da tatsächlich zu agieren, oder ist es was, mit dem die sich selber sehr, sehr schwer tun?
Ja, also das ist richtig. Ich war mit mehreren Politikern live vor anderthalb Jahren mit Franziska Giffey, damals noch als Familienministerin, dann mit Steffen Seibert, dann mit Herrn Lindner und zuletzt nochmal mit Jens Spahn. Damals, also wir hatten im Livestream, glaube ich, 260.000 Zuschauer, also fast eine Viertelmillion, laut TikTok einer der erfolgreichsten Streams überhaupt bisher auf TikTok. Und da muss ich auch sagen, wenn Helge sagt, die könnten das auch alleine machen, weiß ich jetzt nicht genau. Also ich denke, es ist, ich habe jetzt noch keine großen Livestreams von Parteien gesehen, auch weder auf Instagram noch auf TikTok. Diese Reichweite erreichen die, glaube ich, schwierig von selbst. Oder auch auf Accounts, wenn Amelie sagt, mit den 1,5 Millionen, das ist auf TikTok, also es ist eine beachtliche Zahl auf jeden Fall, kommt auf TikTok häufiger mal vor, aber für politische Inhalte seltener, also von daher auf jeden Fall sehr gut gelaufen, das muss man sagen, und das habe ich auf den Accounts von politischen Parteien noch nicht so häufig gesehen, beziehungsweise eigentlich kann ich mich gar nicht dran erinnern. Genau, so das dazu. Was ich noch faszinierend fand, ist, dass, glaube ich, tatsächlich, wir haben gerade gesagt, es ist nicht deren Wählerschaft, aber die CSU war meiner Meinung nach die erste große deutsche Partei, die auf TikTok aktiv geworden ist, und zwar auch aktiv geworden ist mit eigenem Content. Und jetzt kamen wir nochmal zu diesem, auch nochmal von Helge, dem Bild der Müllkippe. Wenn Instagram die Müllkippe schon ist, dann finde ich es auf TikTok nochmal die Müllkippe der Müllkippe, weil dort alles nochmal repostet wird, ohne es anzupassen. Und da kann ich jetzt allen sagen, das ist ganz, ganz schlecht, sollte man auf keinen Fall machen. Man muss immer für TikTok eigenen Content produzieren, weil diese Social-Media-Plattform komplett anders funktioniert als alles, was wir vorher kannten, nochmal so ein richtiger Game-Changer ist. Genau, nur dazu. Ja, und zu den PolitikerInnen, wenn ich mit denen spreche, dann kriegen das manche ganz gut hin, manche tun sich ein bisschen schwer, kann aber sagen, ich gehe da immer rein und sage, okay, Wir sind jetzt hier, wir sprechen mit sehr jungem Publikum. TikTok sagt ja immer nicht, wie alt meine Follower sind, aber ich weiß, wenn ich auf der Straße angesprochen werde oder auch von meinen Erstklässlern in der Schule, die haben auch TikToks, die gucken auch meine Videos. Die sind also wirklich sehr, sehr, sehr jung. Deshalb gehe ich dort immer rein und sage, naja, wir reden jetzt ein bisschen wie vielleicht Logo Kinderfernsehen so ungefähr. Und Herr Spahn hat das zum Beispiel auch ganz gut hinbekommen und ich als freier Content Creator kann denen natürlich auch ein bisschen andere Fragen stellen. Also auch ein bisschen, ich habe dann natürlich im Livestream noch die Möglichkeiten, auch direkt Fragen reinzunehmen. Ich habe Herr Spahn auch gefragt, Herr Spahn, wann machen Shisha-Bars wieder auf? Und da hat er mit nicht gerechnet, aber er hat dann darauf geantwortet und lange breit erzählt, nicht ganz jugendgerecht, fand ich, dass Shisha-Bars generell nicht so toll sind. Und naja, also im Großen und Ganzen funktioniert das gut. Und was man auch noch sagen kann, was ich dazu unbedingt sagen möchte, ist, weil ich wurde neulich, war ich bei einem, ich glaube, da wurde eine Learning-App vorgestellt und durfte was über digitale Bildung erzählen. Und dort haben sie mich gefragt, naja, ist Bildung wieder in, ist Lernen wieder in? Und dann meinte ich, naja, wir wissen es ja alle, es war nie out. Es ist nur so, die Kinder und Jugendlichen kommen ja nicht mehr zu uns, die kommen auch nicht zu den Parteien und sagen, hier sind wir, sondern es ist natürlich umgekehrt. Und wir müssen dahin gehen, wo die sind. Und das ist momentan bei den ganz Jungen auf jeden Fall auf TikTok. Und da kommt man nicht drum rum. Und deswegen gut für die Parteien, da müssen sie sich was überlegen. Ich finde es auch bei bestimmten Medienhäusern schwierig, dass die sagen, also oder doof für die, dass sie da nicht hingehen wollen. Das ist auf jeden Fall, ja, wo wir in Zukunft drauf hinarbeiten müssen und wo ich auf jeden Fall auch von profitiert habe, weil ich einfach so früh auf der Plattform gewesen bin und dort Content angeboten habe, der auf jeden Fall gewollt ist. Und das hat man halt auch bei meinen Livestreams oder jetzt auch bei den Videos von Amelie sieht man das ja ganz, ganz deutlich. Das Interesse ist auf jeden Fall da, aber man geht halt nicht mehr ins Internet und googelt das oder so. Das wäre zu anstrengend, sondern man will das halt serviert bekommen.
Und genau, und ich finde, deswegen können wir da eigentlich gerade auch Tess nochmal mit dazu nehmen, weil Tess ja genau auch eigentlich in dem Alter auch mit drin ist, die quasi sich ja angesprochen gefühlt sollte von genau diesen Inhalten, die da auf TikTok kommen. Und die Frage ist einfach auch mal an dich, wenn du das jetzt auch so wahrnimmst, du bist ja sicherlich auch auf TikTok, sind das denn politische Inhalte, die du da jetzt erlebst, wo du dich eigentlich auch angesprochen fühlen würdest oder was vermisst du da ganz konkret? Also das finde ich eine ganz super spannende Frage, weil direkter kann man eigentlich auch kein Feedback dazu kriegen.
Ich persönlich würde mich nicht zur Zielgruppe zählen, weil ich 20 bin und ich glaube deswegen ein bisschen älter bin als die Zielgruppe. Aber ich kann sagen, dass ich immerhin am Ende sitze und meine jüngere Schwester mit 16 Jahren da so eine Person habe, die, glaube ich, wirklich perfekt reinpasst in das, was zum Beispiel Amelie produziert. Und ich persönlich finde, dass das, was Parteien produzieren, zum Beispiel auf Instagram, definitiv nicht reinpasst in das, was ich spannend finde. Die FDP passt dann auch am ehesten rein, das weiß die Partei auch von sich selbst. Die sind sehr Social Media affin und kennen sich aus mit den neuen Medien. Deswegen bieten die Angebote, die sehr interessant sind, zum Beispiel auch im Podcast-Bereich, hat die FDP als erste ihr Wahlprogramm hochgeladen. Ich weiß jetzt nicht, ob ein vorgelesenes Wahlprogramm unbedingt das Ding ist, aber es ist immerhin neu gedacht und ich finde es spannend, dass die versucht haben, so ein langweiliges Wahlprogramm, was viel zu lang ist, was ich niemand durchlesen möchte, vor allem nicht ich als Person, die etwas jünger ist und sich denkt, boah, also allein die Sprache interessiert mich nicht. Ich fand, dass das ein guter Ansatz war, das Ganze einfach mal vorzulesen und zu erleichtern. Und politische Angebote, die man jetzt auf TikTok findet, die man einfach reingeschwemmt bekommt, vor allem die politischen Angebote, die so ein bisschen, also wie Amelie es beschrieben hat, die so ein bisschen nach dem neuen Algorithmus funktionieren, ohne unbedingt hetzerisch zu sein und polarisierend sein zu müssen, einfach nur um Leute wütend zu machen, die funktionieren schon. Ich glaube, es ist trotzdem schwierig, besser zu sein und zu bestehen gegenüber TikTok-Tänzen und TikTok-Hacks, weil ich muss sagen, mir wird nicht einfach irgendwas Politisches reingeschwemmt. Also da muss die Sache ja wirklich hochgehen und es muss meistens auch einfach Streit geben in der Kommentarspalte, damit das Ganze vielen Leuten angezeigt wird. Und deswegen weiß ich nicht, ob wirklich seriöse Inhalte gut funktionieren können auf TikTok. Also zumindest nicht von den Zahlen her. Ich glaube, Medienhäuser müssen sich selbst so sehr oder bestimmte Plattformen müssen sich selbst so sehr den Namen machen, wie wir das hier auch in unserem Panel haben, dass Leute gezielt dahin gehen, weil sie wissen, du bist da. Und das kann bei Nico ja der Fall sein, weil er schon länger dabei ist und sich deswegen einfach einen Namen machen konnte. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie jede kleine Person hinkriegen könnte, die sich denkt, ich bereite jetzt politische Inhalte auf. Weil der Algorithmus sagt auf jeden Fall nicht, boah, politischer Inhalt, das finde ich geil.
Da willst du wahrscheinlich reinspringen direkt, oder?
Ja, also ich habe tatsächlich sehr viele politische Inhalte auf meiner For You-Page. Und TikTok ist ja tatsächlich, man kommt ja sehr, sehr schnell in eine Bubble rein. Also das ist bei TikTok noch extremer, finde ich, als auf anderen Plattformen. Man kann übrigens auch seinen Speicher leeren und dann nochmal von vorne anfangen. Und dann kannst du wieder dich in eine neue Bubble reinarbeiten. Das geht. Also ich habe wirklich sehr, sehr viele politische Inhalte. Gut, da ist die Frage, ab wann ist ein Video erfolgreich? Aber da gibt es durchaus welche mit 20.000, 30.000 Views, wo ich sagen würde, dass auch auf TikTok in Ordnung ist. Und zwischendurch, ja, es kommt darauf an, man kann ja auch noch, das ist ja nochmal ein Schritt weiter, man kann ja auch TikTok-Trends und Tänze etc. mit politischen Inhalten nochmal umarbeiten. Das funktioniert ja auch, mache ich jetzt eher weniger, aber es gibt es auf jeden Fall. Und die funktionieren teilweise sehr gut. Genau, die FDP ist da unterwegs, das stimmt. Wen ich auch noch öfter sehe, sind die Jugendorganisationen von Parteien, also Linksjugend, Solid, SPD, also Jusos. Und gut, die Junge Union habe ich noch nicht, doch, die gibt es, glaube ich, auch. Aber genau, also es ist auf jeden Fall möglich und die kriegen manchmal auch bessere Sachen hin. Und es gibt dann immer so ein, zwei Akteure und das hast du aber natürlich völlig recht, es ist viel, viel schwieriger heutzutage. Aber für die ist es dann, finde ich, schon trotzdem eine gute Leistung, wenn die auf 20, 30.000 Follower kommen, auch auf TikTok, das inzwischen ja viel schwieriger ist. Und da sind durchaus spannende Leute dabei, sowohl aus dem politischen Bereich, aber auch aus dem journalistischen Bereich oder einfach, ja, es gibt HistorikerInnen oder sowas, die natürlich auch mit bestimmten Schwerpunkten beschäftigen. Oder was auch sehr, sehr präsent ist auf der Plattform, was ja auch politisch ist, sind die LGBTIQ+-Community, die dort sehr, sehr aktiv ist, die ich auch sehr viel auf meiner For You-Page habe, auf jeden Fall.
Tess, du möchtest gerade noch direkt auch was dazu sagen.
Ja, ich würde sagen, dass ich persönlich total verstehe, dass man sich den Algorithmus so shapen kann. Aber das Problem ist, dass viele junge Menschen sich den eben nicht einfach so gezielt so bauen. Und selbst wenn der Ansatz da ist, politische Inhalte sehen zu wollen, dann sind das nicht unbedingt die politischen Inhalte, die sich mit deutscher Politik befassen, sondern politische Inhalte, die sich einfach mit dem befassen, was junge Menschen so interessiert und auch Politik ist, aber nicht das, was im Bundestag besprochen wird jeden Tag, sondern oder was bei den Wahlen wichtig ist, sondern so Sachen wie: Puh, ich habe Migrationshintergrund oder ich bin eine Frau. Jetzt habe ich meine Bubble gefunden. Also du hast es super angesprochen mit den LGBTQI+, mit der Community dort. Das ist ein Ding, das merke ich bei meiner Schwester, die mir Sachen schickt und Begriffe kennt, die ich niemals gekannt hatte in dem Alter, obwohl ich mich selbst, also ich glaube, ich war schon relativ links für mein Alter oder beziehungsweise politisiert, aber ich hätte nie gewusst, was bestimmte Dinge bedeuten, wenn sie nicht Teil meines eigenen Lebens sind und ich nicht selbst betroffen bin. Mittlerweile haben Minderheiten, vor allem auf TikTok, aber auch auf anderen Plattformen, die Möglichkeit, ihre Stimme laut zu machen. Und ich glaube, das ist Politik im Alltäglichen, die viele Menschen für sich mitnehmen. Deswegen wissen sie aber nicht unbedingt, was sie wählen wollen und was im Parteiprogramm steht. Und dieses Wissen an die Leute zu bringen, ich glaube, das bedarf gezielter Algorithmuslenkung, die keiner wirklich macht.
Genau, also das glaube ich auch. Und jetzt gerade nochmal auch zurückkommen, wenn wir die ganzen Plattformen, wir waren jetzt ja sehr fokussiert auf TikTok, wenn wir nochmal zurückgehen auch und schauen, wie ist denn Instagram? Ich meine, Nico, du bist ja auch auf Instagram mit da. Helge, du hast die Instagram-Plattform natürlich auch ein Stück weit analysiert und kannst was dazu sagen. Tess, du agierst da auch drauf. Wenn wir jetzt nochmal, Amelie, dich angucken, du hast die Videos ja sehr, sehr viel Reichweite gehabt auf TikTok. Jetzt in unserem Vorgespräch hast du mir auch gesagt gehabt, dass du die Videos natürlich auch auf Instagram gepostet hast und da sind die nur auf 5.000 Views gekommen. Die Frage ist, warum gewichten auch Plattformen sowas so anders oder warum kommt auch so ein Inhalt? Und ich sag mal, das waren natürlich jetzt auch nochmal andere Fragen, also auch tatsächlich persönlicher ja. Warum schaffen die es beispielsweise auch nicht, in Instagram mehr Reichweite zu kriegen? Weil damit wissen wir ja, sie sind eigentlich im Prinzip nicht ausgesteuert worden, groß über den Algorithmus.
Also man muss vielleicht dazu sagen, dass es schon ein ganz anderer Ausgangspunkt ist. Wir haben keinen Fokus auf Instagram. Wir haben total wenige Follower auf Instagram, weil da nie irgendwie was für getan wurde. Es hat verschiedene Gründe, die sind jetzt auch egal. Aber auf jeden Fall hat die Funke Zentralredaktion keinen Fokus auf Instagram. Und unterstreiche auch, was Nico gesagt hat, dass man niemals Content von anderen Plattformen auf TikTok spielen sollte. Jetzt, wo es aber Reels und YouTube Shorts gibt, und ich sowieso kurzformatige 1-Minuten-Videos erstelle für TikTok als allererstes. Das ist unsere erste Plattform. Wollte ich jetzt einfach ausprobieren, was tut sich da bei Instagram und YouTube Shorts. So. Deswegen habe ich das jetzt mal hochgeladen Und ja, dann war es so, wie du sagst, das ist ein Video, was bei TikTok 2,6 Millionen Leute erreicht hat, bei Instagram Reels nur 6.000 erreicht hat, ja. Aber der Algorithmus ist natürlich ein vollkommen anderer. Instagram geht viel mehr auf Beziehung quasi, also du solltest einander schon folgen, du solltest einander kennen, damit du überhaupt die Inhalte siehst. Ja, Reels werden dann manchmal noch ein paar mehr ausgespielt. Es ist auch so, wir haben 1.500 Follower bei Instagram und es haben immerhin 6.000 Leute im Reel gesehen. Das ist schon für so einen Mini-Account eigentlich relativ viel. Aber bei TikTok ist der Algorithmus halt so, dass es überhaupt keine Rolle spielt im Prinzip, wer dir folgt oder eine sehr, sehr geringe. Von daher ist es ganz schwer zu erreichen und wenn man wirklich auf schnelles Wachstum ausgelegt ist, dann muss man zu TikTok. Das erreicht man bei Instagram nicht.
Vielleicht kannst du da direkt nochmal reingehen mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, Helge, bei deiner Analyse.
Also ich stimme dem allen komplett zu. Tess hatte gerade eine Sache gesagt, darauf wollte ich kurz noch drauf. Also dieses Thema Algorithmus, das ist sowieso nochmal ein bisschen spezieller. Also auch damit habe ich mich relativ intensiv beschäftigt und das geht so ein bisschen wieder zu der Ausgangslage, ne? Also welche Inhalte funktionieren dann auf einer Plattform einfach richtig gut? Und da hat Amelie das absolut richtig gesagt, das ist halt natürlich, die Algorithmen funktionieren komplett unterschiedlich, ne? Und wenn man jetzt ergänzend zu dem, was sie gerade schon gesagt hat, ist es einfach so, dass natürlich negative Meldungen an sich mehr Reaktionen hervorrufen in Medien wie Facebook oder Instagram, weil es viel leichter ist zu sagen, finde ich scheiße, als, oh, dieses Argument überzeugt mich aber, eine neue Sichtweise einzunehmen. Das ist viel komplexer, das braucht für mich viel mehr Mühe. Und deswegen ist halt natürlich, so funktionieren Medien natürlich, ne? Boulevardmedien, die sind darauf ausgelegt, dass ich jetzt mich möglichst, irgendwo mich echauffieren kann und mich drüber aufregen kann, weil eben Emotionen getriggert werden. Und das führt natürlich dazu, also ich habe mir die Frage gestellt, ist Social Media per se dafür geeignet, mich für eine neue Position zu interessieren und auch überzeugen zu lassen? Das war die erste Frage. Und die andere Frage ist, ist halt Social Media für politische Bildung geeignet? Im deutschsprachigen Kontext, also jetzt im Rahmen der Bundestagswahl. Und ich musste leider bei beiden sagen, so ein bisschen, nee, geht nicht. So, also erstmal ist es super schwierig, eine neue Position anzunehmen, weil die Kandidaten einfach nicht die richtigen Inhalte bieten. Ne? Das heißt, ich habe nichts, woran ich sagen kann, okay, das überzeugt mich jetzt oder dieser Kandidat, mit dem kann ich mich so identifizieren, dass ich sage, okay, ich verlasse meine aktuelle Position und gehe auf eine neue. Ne? Und wenn dann Negativ-Emotionen mir die ganze Zeit um die Ohren, oder Negativ-Meldungen mir um die Ohren geklatscht werden, weil das eben etwas ist, was die Algorithmen zumindest auf Facebook jetzt zum Beispiel mal, und das ist halt einfach tatsächlich die größte Wählerschaft, ne? Also wenn man sich so die Pyramide anguckt an wahlberechtigten Personen, dann ist es natürlich schon so, dass das von den Älteren getragen wird. Und wenn die mit Negativinformationen konfrontiert werden, dann führt das zu Verunsicherung und Verunsicherung führt dazu, dass ich eher beim Status quo bleibe. Das bedeutet letztendlich, wenn ich sage, ja okay, mir gefällt das zwar nicht so, was ich da sehe, aber es könnte ja viel schlimmer kommen, dann sage ich, okay, ich lasse mich jetzt nicht auf neue Experimente ein und bleib bei dem, was ich bin. Das heißt, mein Learning so ein bisschen war, dass der Gewinner von Negativmeldungen, die eben durch die Algorithmen getriggert werden, TikTok ist nochmal ein anderes Feld, aber jetzt auf den klassischen Social Media Kanälen, die supporten eigentlich eher den Status quo. Traurigerweise eigentlich, ne? Muss man sagen. Und wenn ich das Ganze jetzt noch weiter treibe, Negativmeldungen, dann gibt es Boulevardmedien, sind Fakten gemischt mit Meinung, ne? Und also du kannst ja sagen, eine Negativmeldung kann per se auch einfach rein faktenbasiert sein, ne? So, dann die nächste Meldung ist halt, Boulevardmedien ist halt Fakt gemischt mit Meinung. So, das triggert mich noch mehr, so typisch Bildzeitung, ne? Und dann sage ich, okay, alles klar, nee, Moment, bin verunsichert, ich bleibe beim Status quo. So, und dann kann man halt irgendwie, wenn du noch einen draufsetzen willst, dann kannst du sagen, okay, Fake News, da sind die Reaktionen noch krasser von der entsprechenden Community, wird von dem Algorithmus noch stärker befeuert. Und dann bin ich im Bereich Angst. Und Angst fördert Extremismus. Und das sind so ein bisschen so die Thematiken, wo ich gesagt habe, okay, das ist halt echt wirklich so, Social Media, Bundestagswahl ist wirklich ein schwieriges Thema.
Absolut. Nico, du wolltest, glaube ich, auch dazu noch was sagen. Willst du gerade noch reinspringen? Dann würde ich noch danach eine Frage stellen.
Ja, die Frage war ja generell politische Inhalte und Social Media. Also was ich immer sage, auch bei TikTok ist, es ist in erster Linie ja eine Freizeit- und Fun-Plattform und das ist auch, denke ich, von TikTok so gewollt. Natürlich sagen die auch, die wollen Bildung da reinbringen. Ich bin mir manchmal aber nicht so sicher, ob sie wirklich dann auch so viel, wie dort reingebracht wird, auch ausspielen wollen. Sonst, ja, was ich auch gerne mache, ist Videos. Ich platziere meine Bildungsinhalte dann vielleicht in Videos auch so, dass die jungen ZuschauerInnen im besten Fall gar nicht so richtig merken, dass sie was gelernt haben. Das ist vielleicht das Optimale. Ist übrigens eine Sache, das wurde schon früher gemacht, Bundeszentrale für politische Bildung. Die haben sich manchmal bei GZSZ platziert und da haben sie mal eben 3 Minuten über die Bundestagswahl gesprochen. Sowas ist auch passiert. Und ansonsten, ich war früher bei der UFA und der RTL Group auch unterwegs, also bevor ich Lehrer geworden bin. Und wir haben damals hauptsächlich noch mit YouTubern zusammengearbeitet. Und dort geht es ein bisschen besser alleine, weil die Videos natürlich länger sind, auch die Bereitschaft länger ist zu gucken. Wir reden jetzt auch über so Plattformen wie Instagram und TikTok, die extrem schnell sind. Da kann man so wenig nur unterbringen. Also ein optimales TikTok-Video ist am besten 15 Sekunden lang. 30 Sekunden ist kritisch. Ich habe heute eins mit 1 Minute hochgeladen, das guckt sich keiner an. Und das ist halt tatsächlich auch ein Problem natürlich. Also von daher, ich denke mal, Social Media ist schon möglich, jetzt für politische Bildung nicht in Form von Parteien, sondern wirklich dieses klassische politische Bildungsding geht, wenn man da auch mit gewissen Leuten zusammenarbeitet. Denn ich sage auch immer, da wo also Menschen, die Produkte verkaufen können in ihren Livestreams oder Videos, die können auch politische Bildung verkaufen oder Bildung im Prinzip verkaufen oder auch Leute vielleicht zum Wählen animieren oder genau erklären, was dort los ist. Also wenn mich mal Leute fragen, was früher mein Job war, habe ich immer gesagt, naja, da wo Firmen Bildung platzieren, bei Influencern, Produkte platzieren, bei Influencern platzieren wir Bildungsinhalte. Sowas ist durchaus möglich, denke ich schon.
Da würde ich auch gerne noch mal ein Stück weit reingehen. Vielleicht können alle dazu auch noch mal was sagen. Nämlich, wenn wir jetzt mal angucken, auch das Thema Influencer. Im Moment erleben wir ja schon auch, dass Influencer durchaus Werbung machen für Parteien und auch zum Wählen aufrufen sehr stark. Jetzt nehmen wir mal auch wieder Rezo. Jetzt ist ja das dritte Video hochgeladen in Sachen Korruption, was rausgekommen ist. Das hat auch innerhalb von 2 Tagen über 2,3 Millionen Aufrufe gekriegt. Welche Einflussnahme wird denn darüber auch auf Wähler genommen, indem solche Inhalte jetzt so kurz vor der Wahl auch nochmal platziert werden? Wollen wir da vielleicht reihum nochmal was sagen? Vielleicht, Nico, willst du anfangen?
Ja, jetzt habe ich ja gerade schon gesprochen, aber ich kann auch gerne nochmal anfangen. Ja, auch hier ist immer die Frage, gerade Rezo, das ging ja weit über YouTube hinaus auf jeden Fall. Also wenn man sich die Klickzahlen anguckt, die sind ja ganz gewaltig, aber die sind natürlich auch primär so gewaltig, weil der Link natürlich überall geteilt worden ist. Die Videos schwächen sich ja nacheinander auch ab. Er selber sagt, glaube ich, nicht, wen er wählt. Er schlägt, glaube ich, 2 Parteien vor, die man wählen sollte. Das ist also wirklich schon sehr, sehr, sehr vereinnahmt oder sehr nah dran. Es ist natürlich auch der typische YouTube-Stil. Also ich habe mir jetzt nicht alle Videos von ihm angeschaut, muss ich sagen. Ich glaube, die ersten beiden schon. Inhaltlich, ja, gut, kann man jetzt auch nicht viel dran meckern, sage ich mal. 1, 2 Sachen bestimmt schon. Im Großen und Ganzen wissen wir alle, wie die CSU und CSU reagiert haben. Für mich ein bisschen schade. Armin Laschet hatte mich auch mal angefragt, ob er bei mir im Livestream sein kann. Und nach diesem Video wollte er dann nicht mehr. Ja, es wäre natürlich bei uns anders gelaufen und es wäre schön gewesen, auch vielleicht nicht nur auf einem Kanal die KanzlerkandidatInnen zu haben, sondern auch noch auf meinem zum Beispiel. Aber dazu ist es dann nicht mehr gekommen, leider. Und zu anderen, ja, ich muss sagen, auf TikTok, ich bin ja hauptsächlich auf TikTok auch unterwegs, wenn ich es mir anschaue, habe ich so viel Parteiname jetzt oder konkret Aufrufe zu konkreten Parteien wenig gesehen. Ich glaube, wenn auch wieder höchstens für die FDP irgendwo, aber auch nicht von großen Creatern.
Helge, willst du weitermachen?
Ja, also ich finde die Frage tatsächlich super schwierig, ob das eine Wirkung hat, so vor der Bundestagswahl. Ich erhoffe es mir, gerade um wirklich ein Gegengewicht zu den Inhalten zu geben, die ich eben gerade genannt habe. Von daher gesehen, konstruktive Inhalte begrüße ich immer extrem. Gut, das ist die Frage, ne? Also es ist sicherlich eine Frage der Sichtweise, ne? Aber insofern, ja, ich würde es mir erhoffen. Ob ich so richtig daran glaube, weiß ich tatsächlich nicht. Ich klinge so ein bisschen so wie so ein Pessimist an der Stelle, obwohl ich das beruflich mache. Aber es ist einfach, weil ich da so ein bisschen drin rumgewurstet habe und rumgegraben habe.
Aber kannst du denn irgendwie von den Daten oder von den Analysen her sagen, dass Influencer eine Wirkung haben, wenn sie über solche Themen sprechen würden?
Ja, also ehrlich gesagt, ich wollte schon, ich kenne ja persönlich halt natürlich auch relativ viele Influencer und was ich eigentlich fast so ein bisschen darin bemängelt habe, ne, ich meine, Rezo ist so ein Klassiker, weil man jetzt sagt Influencer und Politik und Nico sicherlich auch, ne, aber was ich eigentlich so ein bisschen bemängle, ist, dass sich Influencer tendenziell, zumindest das, was ich sehe, eigentlich viel zu wenig engagieren, ne, weil man nicht sagt, okay, als Influencer, da steckt ja Einfluss mit dran, so, ne, und dass man zumindest, auch wenn man sagt, klar, es ist ein heikles Feld, ne, und ich möchte mir vielleicht jetzt auch nicht meine Kunden damit vergraulen, aber zumindest, dass man sagt, okay, dass man das Thema halt mit aufnimmt, fand ich immer so ein bisschen schade. So richtig wollte mir da auch keiner irgendwo was mit einer Auskunft geben, die ich da gefragt habe. Die haben natürlich immer so ein bisschen gesagt, ja, ist halt schwierig so. Von daher gesehen, ich finde das, was Rezo macht, finde ich jetzt schon mutig. Und das, was Nico macht, finde ich auch mega gut, ehrlich gesagt.
Ich finde es, ja, unbedingt.
Nochmal was? Achso.
Unbedingt, ich will da unbedingt was zu sagen, denn ich habe da eine sehr zwiegespaltene Meinung. Influencer, du hast gerade schon gesagt, da steckt Einfluss drin. Und ich glaube, gerade auf sehr junge Menschen hat man umso mehr Einfluss. Ich bekomme das im Bekanntenkreis mit, ich habe auch einen kleineren Bruder, ich sehe das bei TikTok, das Laschet-Video wird hochgeladen, 2 Tage nach Rezo. Es standen nur Sachen drin, die von Rezo gehört haben. Also ich sehe, dass da ein enorm großer Einfluss ist. Und ich finde es einerseits gut, denn meine Leidenschaft ist, Leute für Politik zu begeistern. Und wenn das andere machen, dann bin ich da total für. Allerdings werden Influencerinnen und Influencer häufig mit Journalistinnen und Journalisten verwechselt, auch weil sie sich selbst gerne so ein bisschen darstellen, als wären sie welche und als würden sie alles neutral machen. Und also das klingt jetzt sehr pauschal, da gibt es große Ausnahmen und Unterschiede. Aber ich denke jetzt auch an eine Luisa Della zum Beispiel, auch an Rezo. Das ist ja nicht unparteiisch und das ist ja auch okay. Sie sind ja keine Journalistinnen und Journalisten. Aber ich finde, das müsste mehr gekennzeichnet werden, weil diese junge Zielgruppe so beeinflussbar ist und ihnen einfach aufgezeigt werden muss, dass ihnen hier jetzt eher eine Sichtweise aufgezeigt wird. Ich finde eben, dass das nicht neutral ist und das halte ich für gefährlich. Dass da nicht drauf hingewiesen wird. Ich finde es gut, wenn man auf Politik aufmerksam macht. Ich finde aber, man muss sich dem Einfluss dann auch bewusst sein und der Verantwortung, die damit einhergeht.
Da passe ich ganz gut dran, weil ich auch erst mal gedacht habe, ich weiß jetzt nicht, ob ich es so gut finde, wenn jetzt so viele junge Menschen, die auf Instagram famous geworden sind oder vor allem auf TikTok, da sind sie ja noch jünger, plötzlich ihre politische Meinung kundtun und damit so viele Menschen beeinflussen. Weil eine Luisa Dellert, die kennzeichnet sowas ja mittlerweile. Sie ist alt genug, um so ein bisschen zu merken, okay, da habe ich ein paar blöde Sachen vielleicht mal gesagt, beziehungsweise habe da manchmal vielleicht nicht klar gemacht, dass hier meine Meinung gesagt wurde, aber sie ist ja auch in dem Alter. Aber wenn ich dann sehe, auf TikTok sind da ein paar Leute, die, oder auf Twitter zum Beispiel, als es um die Nahost-Situation ging, sind ein paar Leute, die einfach irgendwie eine Meinung raushauen und andere Leute lesen das und schließen sich dem an, dann denke ich mir, vielleicht sollte Politik und politische Berichterstattung von ein paar anderen Leuten gemacht werden, beziehungsweise vielleicht sollten nicht so viele Menschen so viel darauf geben, was bestimmte Menschen sagen, die vielleicht ein bisschen zu jung sind oder einfach sehr parteiisch berichten. Also ich sehe das auch ein bisschen kritisch und ich weiß nicht, ob InfluencerInnen, die vorher eher im Fashion oder anderen Bereichen unterwegs waren, jetzt auch in der Politik unterwegs sein sollten. Und ich hatte im Vorgespräch ja schon grundsätzlich über diese Frage mit dir gesprochen, weil ich meinte, dass ich erst letztens einen Podcast gehört habe mit einem, ich glaube, es war ein FDP-Politiker, der meinte, als er darauf angesprochen wurde, warum denn keine KünstlerInnen sich aussprechen für die FDP in irgendwo, ne, öffentlich und sagen, für die FDP. Da sind ja eher viele KünstlerInnen, die sagen, für die Grünen. Und da hat er gesagt, wissen Sie, ganz ehrlich, bei den amerikanischen Wahlen, da war es ja auch so, dass die ganzen KünstlerInnen sich für zum Beispiel Sanders ausgesprochen haben. Ich habe nicht gesehen, dass er gewonnen hat. Immer wenn die KünstlerInnen bestimmte Personen werben, dann ist es im Endeffekt doch nicht so, dass das Wahlergebnis so aussieht. Und das kann man so sehen oder so sehen. Es gibt, kann funktionieren, kann nicht funktionieren. Aber ich glaube auch, dass manchmal, klar, vielleicht eine bestimmte Meinung auf Instagram dargestellt wird und das dann von Celebrities geteilt wird. Aber ich weiß gar nicht, ob das so sehr wirklich von der Bevölkerung dann geteilt wird und die Einflussnahme dann so groß ist, wie man das vielleicht im Fernsehen oder auf Instagram erstmal auf den ersten Blick glaubt.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich würde an der Stelle für mich den Cut machen, damit wir auch noch ein bisschen die Zuschauerfragen tatsächlich mit reinnehmen oder auch die, die uns aus dem Chat mitgekriegt haben. Deswegen, ich danke euch. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht, mit euch hier zu diskutieren. Und ich übergebe jetzt direkt an Michaela. Und du hast bestimmt auch ein paar Fragen gekriegt aus dem Chat.
Genau, ich hätte nochmal vielleicht präzisiert zu dem, was eben schon angesprochen wurde, wie die Parteien und dass die Parteien veröffentlichen in Social Media. Ist hier einmal die Frage, ob sie auf den Plattformen veröffentlichen sollten, die am meisten und am besten passt oder lieber alle auf allen Plattformen? Wer möchte?
ich traue mich mal kurz, weil ich finde, dass die Antwort voll aus meiner Sicht sehr leicht ist. Ich finde immer besser, ein, zwei, meinetwegen drei Plattformen gut zu bespielen, die zu einem selbst passen und zu der Zielgruppe, die man erreichen will, als alle überall, weil dann passiert genau das, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Die Ressourcen hat man dann nicht. Und jede Social-Media-Plattform fordert ihre eigenen Inhalte und um das gewährleisten zu können, würde ich lieber zwei, drei aussuchen, die für mich wirklich passen und dann auch im Zweifel bei einem oder der anderen sagen, okay, da sind wir dann halt nicht vertreten, bevor ich es nur halb gar mache, wäre meine Einschätzung.
Mhm. Ja, würde ich zustimmen. Am Ende des Tages ist es so ein bisschen so eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Ne? Also und vor allem, also naja, man muss dann natürlich sagen, ne, alle Social-Media-Plattformen, wo hört es auf? Ne? Wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme halt in Anführungsstrichen den Mainstream-Social-Media, wo ich dann vielleicht, weiß nicht, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, dann ist es natürlich eine Frage, ne, kann ich die halt wirklich so bedienen, so wie es die Plattform auch erfordert? Und da hat Nico vorhin richtig gesagt, ne, auf Instagram wollte niemand Facebook-Content haben, ne, als Instagram nach Facebook kam. Und genauso ist es halt, auf TikTok will niemand Instagram-Content haben. So, und deswegen ist es halt einfach, das ist keine Restrampe, sondern ich muss halt schon auch in der Lage sein, meine Zielgruppe dort zu bedienen. Aber ich würde so ein bisschen mir vielleicht sagen, okay, wo erreiche ich halt die 75%, die ich haben will? Oder vielleicht auch, ich glaube, es ist eine strategischere Frage, als man das vielleicht im ersten Step sieht. Ne? Wo habe ich meine Stammwähler? Wo habe ich vielleicht Wechselwähler und so weiter? Also ich glaube, so pauschal ist das nicht zu beantworten. Sorry, Nico.
Nico, wolltest du noch was sagen?
Ach so, ich wollte jetzt, ja, vielleicht, also wahrscheinlich für die meisten Parteien wäre Facebook, auch wenn das immer so heute gar kein Thema war, Helga hat es das erste Mal gesagt, wahrscheinlich sogar das Beste. Jugendorganisationen vielleicht auf Instagram und TikTok, da kann man ja auch wieder unterschiedlich schnell Reichweite aufbauen. Das hatten wir ja auch schon gehört von Amelie. TikTok geht momentan am schnellsten. Vielleicht kann man auch einen Effekt erzielen, dass man Follower von TikTok auf Instagram zieht oder umgekehrt. Also das kann man auch mal Synergieeffekte erzeugen. Genau, aber ich sage auch mal, vielen, also gerade auch bei Produkten, Facebook ist nicht tot, auch wenn wir das alle nicht mehr benutzen. Es gibt viele Leute, die das noch benutzen, auf jeden Fall.
Tess, du nickst so, du stimmst dem zu?
Vor allem, was Facebook angeht, ja, auch wenn ich es nicht wahrhaben will, weil ich nicht auf Facebook bin, lerne ich das gerade auch in der journalistischen Ausbildung, dass genau da die Leute sind, die unsere Medien konsumieren. Und das sind nicht wenige Menschen, sondern ziemlich viele. Also TikTok-Seminare, auch wenn ich super cool finde, dass es so Angebote mittlerweile langsam gibt, sind nicht die Seminare, für die es sich finanziell gerade lohnt, wenn man guckt, wer das Medium konsumiert. Aber auch hier, genauso wie im Journalismus, als auch in der Politik, würde ich sagen, behaltet vielleicht trotzdem im Hinterkopf, dass man immerhin immer neue WählerInnen dazugewinnen kann und sollte. Ich finde, die FDP ist da ein gutes Beispiel mit so vielen jungen Menschen. Ich weiß nicht unbedingt, ob die FDP für junge Menschen Politik macht. Das ist eine große Frage, die ich in den Raum stellen würde. Aber so viele junge Menschen geben an, dass sie die FDP wählen wollen. Und ich würde sagen, also zumindest, dass man persönlich, wenn ich in meinem Freundinnenkreis mich umgucke, das Gefühl ist, die sind auch einfach gut aufgestellt und die haben die ganzen Bereiche bespielt, die anderen Parteien eher vernachlässigt haben.
Das beantwortet eigentlich schon fast. Es gab noch eine weitere Frage, die nämlich nochmal fragte, ist Social Media überhaupt der richtige Weg für Parteien? Wenn ich das jetzt so zusammenfassen verstehe, ja, auf jeden Fall reingehen. Wobei ich zu den Plattformen ergänzend nochmal fragen würde, vielleicht an Amelie. TikTok ist ja nun, wie wir eben mehrfach ja gehört haben, eine sehr, sehr, sehr junge Followerschaft. Die wählt ja noch gar nicht für die Bundestagswahl. Aber trotzdem?
Ja, also Erstwählerinnen und Erstwähler sind schon dabei. Das ist auch so meine persönliche Zielgruppe. Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass ich verstehen kann, wenn Politikerinnen, Politiker und auch ihr Beraterteam sagen, den Aufwand, und TikTok ist sehr viel Aufwand, darüber haben wir auch relativ wenig gesprochen. Es ist nochmal eine völlig andere Nummer als Instagram, was auch schon unterschätzt wird. Den Aufwand betreibe ich eben nicht, weil es nicht meine Kernwählerschaft ist und die auch noch sehr, sehr viel jünger sind als meine Kernwählerschaft. Dann kann ich das schon irgendwo verstehen. Gleichzeitig sind es eben die Wählerinnen und Wähler von morgen. Und man weiß, dass Vertrauen sehr früh geknüpft wird. Auch wir als Medienhaus, auch wir machen uns nicht vor, dass die jetzt ein Abo bei uns abschließen, die Leute, die uns bei TikTok sehen. Aber wir wollen Vertrauen schaffen, wir wollen früh zeigen, dass wir da sind. Und ich glaube, das ist eigentlich in der Politik auch keine schlechte Lösung. Und dann, letzter Punkt dazu, haben wir es jetzt bei allen Plattformen erlebt, dass nach und nach die Älteren auch auf die Plattform streben. Und genauso wird es bei TikTok auch sein, dass darauf werde ich wetten. Und von daher, Nico hat es auch schon gesagt, der war besonders früh dabei. Wer früh am Start ist, ist einfach im Vorteil. Und da ich davon ausgehe, dass TikTok in den nächsten Jahren einfach auch ältere Leute anziehen wird, würde ich vorschlagen, direkt jetzt schon hinzugehen, wenn man sich leisten kann.
Ja. Noch zwei Fragen. Eine nach der, also es war ja vorher oft gewarnt worden davor, dass dieser Wahlkampf vielleicht auch wie in den USA von Fake News dominiert, unterwandert wird und mit reingenommen wird. Bisher hat man sehr wenig davon eigentlich mitgekriegt. Vielleicht noch kurz eine Einschätzung von euch. Wie habt ihr das bisher wahrgenommen oder seht ihr die Gefahr noch? Vielleicht Nico?
Ja, also für TikTok kann ich sagen, gerade heute direkt vom Gespräch war ich noch mal kurz auf meiner For You-Page. Und da war wieder einiges. Es ist einfach super einfach, entweder direkt was von YouTube zu kopieren oder einfach auch ganz schnell ein eigenes Video zu erstellen, wo dann einfach nur irgendein Quatsch steht, sage ich jetzt mal. Ich glaube oft, dass da wirklich auch Kinder und Jugendliche selber sind oder sehr junge Erwachsene, die diese Sachen posten. Es gibt natürlich auch Accounts, die das professioneller machen und auch vielleicht unterschwelliger machen. Es ist durchaus ein Problem, ist jetzt schade, auch ein bisschen zu spät gekommen. Und hier hat TikTok meiner Meinung nach auch noch ein großes Problem, dass Fake News, selbst wenn sie gemeldet werden, werden nicht ausreichend bekämpft oder verbannt oder auch nicht getaggt. Accounts, auch große Accounts, ich hatte das Finn schon mal gesagt, mit mehreren Tausend, 100.000 Followern sind dort aktiv. Ganz krass, ich kenne jetzt seit kurzem, seit ungefähr 6 Wochen oder vielleicht auch 2 Monaten, gibt es einen Salafisten-Account auf TikTok. Der hat 240.000 Follower. TikTok unternimmt nichts dagegen. Ich finde das brandgefährlich. Vielleicht schaut ihr hier mal noch zu. TikTok weiß bestimmt davon, dass es den gibt, aber es passiert nichts. Und so sehe ich auch bei anderen Accounts, die durchaus gefährliche Inhalte verbreiten und leider meiner Meinung nach und auch nach den TikTok-Richtlinien nicht ordentlich sanktioniert werden. Genau, also auf TikTok verbreitet sich natürlich auch Fake News sehr, sehr schnell. Und gerade, ich glaube, ja, man hört es ja zu den Grünen, ist es am meisten. Das sehe ich jetzt so ganz subjektiv auf TikTok auch.
Und ganz kurz noch dazu, ich glaube, ist auch nur ein Satz. Ich glaube, dass wir die Fake News nicht wirklich sehen, weil die in Facebook-Gruppen, in WhatsApp-Chats, wo man überhaupt keine Einsicht hat, geteilt werden. Und wir alle, die wir hier sitzen, die wahrscheinlich in Bubbles sich bewegen, die eben nicht so Fake News anfällig sind, können, glaube ich, überhaupt nicht abschätzen, wie viele Fake News täglich über Omas WhatsApp versendet werden.
Genau, da wollte ich nämlich auch ansetzen, weil ich vor kurzem aus meiner Bubble rausgerissen wurde, als mir auf YouTube eine rechte YouTuberin vorgeschlagen wurde und ich war sehr verwirrt. Also ich weiß nicht, was mein Algorithmus sich da dachte, aber als ich da mal draufgeklickt bin und gemerkt habe, wie logisch diese Frau argumentiert hat, aber absolut nicht, also nein. Das war alles nicht, hatte alles nicht Hand und Fuß, aber wenn man hört, wie sie redet, war ich überrascht, wie sehr sie beeindruckt hat und bin dann auf ihren Telegram-Kanal gegangen und habe dann Sachen geschickt bekommen, von denen ich total überfordert war an manchen Stellen und dann sieht man ja noch die Kommentare darunter von Leuten, die ihr Zuspruch leisten. Also solche, also sowohl von beiden Seiten, von Extremen, diese verschiedenen Nachrichtenkanäle und diese Telegram-Gruppen sind mega gefährlich, aber unabhängig davon glaube ich, dass ein großes Problem während dem Wahlkampf auch einfach Sachen Sachen sind, die aus dem Kontext gerissen werden oder ein bisschen anders und vielleicht ein bisschen falsch, aber trotzdem irgendwie an der Wahrheit ja haarscharf vorbei wiedergegeben werden. Also Menschen, die vielleicht auch gar nicht unbedingt Unfug treiben wollen, aber Sachen falsch wiedergeben und dann so ein bisschen immer weiter in die falsche Richtung damit drehen und im Endeffekt werden es dann halt Fake News.
Vielleicht noch gefährlicher als Telegram oder so, die ja schon oft auch dafür klargestellt wurden, was sie da verbreiten.
Helge, vielleicht noch ganz kurz dazu nochmal, weil das Test, was du gerade geschildert hast, ist eigentlich die absolute Ausnahme, weil Algorithmen sind nicht dafür geschaffen, objektiv zu sein. Ein Algorithmus ist eigentlich nicht dafür gemacht, dir eine zweite Meinung zu geben. Ne? Also jetzt als Beispiel, wenn du Veganer bist, dann möchtest du vegane Inhalte zu haben und nicht jetzt, ach hier übrigens, es gibt auch, hast schon mal probiert, ein Steak zu essen, ist doch auch vielleicht ganz lecker. Also das willst du nicht. Und das ist eigentlich die absolute krasse Ausnahme. Und deswegen halte ich das für wirklich mega gefährlich, das Thema, weil man einfach unfassbar schnell so dieses Rabbit Hole runtergesogen wird. Und dann hast du einfach, dass du sagst, okay, aus Interessen werden Meinungen und aus Meinungen werden Prinzipien, weil sich das halt manifestiert. Und das halte ich tatsächlich für eine unfassbar gefährliche Sache.
Ja, dann sind wir mal gespannt, wie weit es noch Einfluss gibt bis zum Schluss, bis zur Wahl, bis zum Sonntag. Vielleicht noch ganz kurz, weil es nun unser Thema ist. Wie ist euer Tipp? Möchte jeder noch einen Tipp abgeben? Wer gewinnt? Wie sieht's aus am Sonntag? Fangen wir an mit Nico.
Ich denke schon die ganze Zeit drüber nach. Ich habe auch mit meinen SchülerInnen darüber gesprochen. Aber also ich möchte mich da gar nicht festlegen. Es ist wirklich, es scheint alles offen zu sein. Und wir haben ja auch in der Vorrunde nochmal besprochen. Die Wahlvorhersagen gehen wirklich weit auseinander. Wir haben es ja auch in den USA schon gesehen. Man kann voll daneben liegen. Also ich warte einfach auf Sonntag 18 Uhr. Ich kann da gar nichts sagen.
Ich bin da jetzt gar nicht so diplomatisch, weißt du, ist mir egal, ob Leute wissen, was ich raten würde. Also ich persönlich denke immer noch irgendwie, dass es die CDU wird, aber also ich habe nichts gegen ein linkeres Bündnis, aber ich erwarte trotzdem, also man merkt ja, wie es langsam wieder Armin Laschet aufholt und ich glaube, das war auch bei den Umfragen eher so ein kleines Verwirrtsein und Armin Laschet vielleicht nicht mögen, aber ich glaube, die Union... Deutschland ist nun mal Union und ich glaube, so darauf wird es auch hinauslaufen.
Amelie?
Ich habe schon mal öffentlich im Fernsehen eine Wette abgegeben vor 2-3 Wochen und da habe ich Scholz gewettet und ich glaube auch immer noch, dass zumindest, dass die SPD die meisten Stimmen holen wird. Koalitionsbildung will ich mich noch nicht festlegen, aber ich glaube eher Scholz.
Tja, last but not least, Elke.
Ja, also ich wünsche mir eine progressivere Regierung, von daher gesehen hoffe ich, dass es Annalena Baerbock sein wird am Ende des Tages, weil ich glaube, dass halt so eine Herausforderung wie der Klimawandel, der ist halt einfach, glaube ich, mit den beiden großen Volksparteien, wenn man sie so möchte, nicht in den Griff zu bekommen. Deswegen hoffe ich, dass es die Grünen werden.
Okay. Ich sehe schon, wir sollten uns Sonntag um 6:30 nochmal zusammenschalten, wenn da nicht alle auf irgendwelchen Wahlpartys oder im Arbeitsstress sind, so wie ich unter anderem. Ja, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank an allen heute Abend. Und ich danke der Evangelischen Akademie für die Technik, die uns heute im Presseclub wieder unterstützt hat. Ich möchte gerne noch hinweisen auf die nächste Veranstaltung des Frankfurter Presseclubs, das Thema Buchmesse am 28.09. 19.30 Uhr mit dem Thema Neue Chancen für die Buchmesse, eine Hybridveranstaltung online und vor Ort im Presseclub. Und lade dann noch herzlich ein ins Clubhaus heute Abend auf den Link, den Sie alle zugeschickt bekommen haben. Und dann sehen wir uns nachher nochmal wieder und vielen Dank.
Hallo in die Runde. Ich sehe schon, Nico und Amelie sind dazugestoßen. Den Rest vom Panel sehe ich noch nicht. Mal gucken, ob sie ihren Weg noch finden. Wir haben auch noch ein bisschen darüber gequatscht, was so passiert ist und was so los war. Nina ist auch da, unsere Moderatorin des Abends. Herzlich willkommen, Nina. Und ich würde gerne erstmal ans Publikum die Möglichkeit geben, die Markus euch auch geboten hat. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Ihr seht hier Amelie, Nico und Helge, das sind die drei PanelistInnen, und Nina, die das Ganze organisiert hat und bestimmt ein bisschen starten kann mit ihren Eindrücken als Moderatorin. Und vor allem, du hattest mit uns alle ja diese Vorgespräche, hast mit uns gequatscht. Was war so dein Gefühl? Also wie hättest du die Frage beantwortet, nachdem du mit uns allen geredet hast?
Genau, also ganz kurz zu dem Abend. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mit euch zu diskutieren heute Abend. Es war total lebendig. Wir haben so viele Plattformen beleuchtet, wie auch Plattformen funktionieren. Das hat ganz viel Einblicke gegeben, glaube ich, auch nochmal mit die unterschiedlichen Sichtweisen tatsächlich, was jeder auch macht. Das hat sie auch so ein bisschen mit sich gebracht. Deswegen, ich hoffe, für euch war es genauso spannend wie für mich und wir hätten auch durchaus noch eine Stunde weitersprechen können. Deswegen freue ich mich, dass wir hier auch tatsächlich noch ein bisschen fortsetzen. Und ja, die Wahl, ich glaube, ähnlich wie du, Tess, dass tatsächlich die CDU trotz alledem die Nase vorne haben wird am kommenden Sonntag. Und ich bin auch gespannt, was tatsächlich dann rauskommt am Sonntag.
Vielmehr zu der Frage, entscheiden soziale Medien die Wahl, meinte ich, weil du ja vorher mit uns gequatscht hast. Aber ich finde es auch spannend, diese Einschätzung zu hören, weil deine Meinung als einzige nicht gehört wurde bei der Abschlussrunde. Also gut, ich habe anscheinend gewonnen, Leute. 2-2.
Aber ganz kurz dann, um auf die Frage tatsächlich einzugehen, weil ich ja jetzt auch zum Schluss erst hier mit reingehüpft bin. Ich glaube nicht, dass tatsächlich die Entscheidung über Social Media kommt, sondern dass es in Kombination alles zusammen ist, was rund macht, dass einfach viel auch noch kommt aus dem, wie man natürlich geprägt ist, was man mitnimmt. Ich glaube, es nimmt vielleicht leichten Einfluss, aber es wird nicht die absolute Wahlentscheidung mit sich bringen, Social Media.
Ja. Also diese Einschätzung haben wir, glaube ich, auch zu viert getroffen, einfach weil wir darüber gesprochen haben, welche Zielgruppe da unterwegs ist. Da können wir vielleicht bei dir anfangen, Amelie, Zielgruppe TikTok. Hast du das Gefühl, dass, und du hast ja schon so ein bisschen dazu was gesagt, aber hast du das Gefühl, dass es wirklich später ältere Menschen auf TikTok geben wird? Und wenn ja, wieso? Weil die Vorstellung von TikTok-Tänzen mit meinen Großeltern unangenehm.
Ja, ich habe nicht gesagt, dass TikTok-Tänze dann bleiben. Aber wenn man sich einfach anguckt, wie sich andere Plattformen entwickelt haben, dann muss man damit rechnen, dass auch bei TikTok die Älteren kommen werden. Ich erinnere mich noch an eine Zeit, als Facebook nur für Junge war und daran nicht zu denken war, dass meine Mutter bei Facebook wäre. Inzwischen sind wir da schon lange abgewandert und meine Mama fühlt sich wohl, sage ich jetzt mal, ja. Und so war es dann auch bei Instagram, da waren auch am Anfang nur die Jungen und jetzt sind die gerade nur bei TikTok. Und ich finde, wenn man sich alles andere anschaut, liegt der Verdacht sehr, sehr nahe, dass es sich da ähnlich verhalten wird. Und dann kommt die nächste Plattform und sobald die Eltern da sind, wird es uns zu uncool oder dann den Jungen. Und sie suchen sich was Neues und so entwickelt sich es immer. Und deswegen bin ich sicher, dass es auch bei TikTok so sein wird.
Okay, also wie Nico es am Anfang direkt begriffen hat, wer drauf ist und lange drauf ist, der oder die hat einfach im Endeffekt den Vorteil. Nico, wenn du eine Partei gründen würdest, wie würdest du das Ganze aufziehen? Also wie würdest du deine Social-Media-Präsenz aufbauen und wie wird man als Partei so erfolgreich wie du als Lehrer auf TikTok?
Puh, das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Vielleicht noch ganz kurz so davor. TikTok möchte, dass ältere Leute auch auf die Plattform kommen und das tun sie auch. Also ich beobachte ja TikTok jetzt, wie gesagt, schon seit 2 Jahren und merke, es wird durchaus älter. Unter anderem natürlich auch durch so Angebote wie vielleicht, naja, ich sag jetzt mal die Tagesschau oder ähnliche Sachen, die man auch nur exklusiv auf TikTok bekommt. Gut, da trifft die Tagesschau jetzt nicht zu, aber es gibt ja auch einige Creator, die wirklich nur dort sind und auch was zu sagen haben, was interessant ist. Und was ich noch sagen kann, ist, ich habe viele FollowerInnen, die sehr jung sind und zum Beispiel gar keinen Instagram mehr haben. Also es ist wirklich das, was wir von früher kennen. Man möchte nicht mehr auf Facebook sein, weil die eigenen Eltern dort sind. Das ist jetzt tatsächlich ähnlich. Die möchten nicht mehr auf Instagram sein, weil deren Eltern dort sind. Und das ist der normale Lauf der Dinge. Also das möchte ich Amelie auf jeden Fall zustimmen.
Ich möchte dein Gesagtes ganz kurz mit einer Zahl unterstreichen, die ich zufällig parat habe. 30% der TikTok-Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland haben kein Instagram. Das erzähle ich auch immer gerne, wenn es irgendwie, also Politikerinnen oder Politikern, die dann sagen, doch, doch, wir machen was für die Jungen, wir sind bei Insta, sage ich, gut, aber die ganz Jungen kriegt ihr da auch nicht mehr, denn die sind nicht mal mehr bei Instagram. Also finde ich wichtig, das vielleicht noch zu erwähnen.
Und TikTok hat noch einen Vorteil, nämlich der Zugang ist noch niederschwelliger. Also man braucht, bei Instagram muss man sich anmelden, man braucht eine E-Mail-Adresse, man braucht einen guten Smartphone, braucht man auch. Bei TikTok ist es tatsächlich so, man kann die App nutzen, ohne sich anzumelden. Man kann Videos dort sehen. Dann kriegt man natürlich vielleicht nicht die vorgeschlagen, die man möchte, weil es bildet sich nicht die eigene Bubble. Aber es ist noch ein bisschen niederschwelliger und noch ein bisschen einfacher. Und man kann auch TikTok-Videos noch viel einfacher ins Web, auf WhatsApp etc. verschicken. Und das haben wir bei Instagram in der Form auch nicht. So, aber jetzt zurück zur Partei. Ja, da muss ich mir jetzt mal überlegen, also was wollen die Menschen dort sehen? Also das Wichtigste ist, wenn mich Leute fragen, wie werde ich jetzt Creator, und das kann ich vielleicht auch eine Partei übertragen, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also entweder ist man einfach ein richtig geiler Typ, Mensch, der vielleicht sowieso, wenn er den Raum betritt, überall im Mittelpunkt steht. Dann geht das relativ einfach, also bestimmten Charakter und Charisma hat, dann geht das bei manchen, scheint das wirklich von alleine zu laufen, gerade auf TikTok noch mal ein bisschen mehr vielleicht als auf Instagram, weil dort die Reichweite noch mehr, noch größer ist, auch an neue Leute, die dich dann sehen und du schneller Follower generierst. Das wäre eine Möglichkeit. Oder, und das ist bei mir und bei den meisten der Fall, dann vielleicht eher, dass man etwas zu sagen hat, was wichtig ist, und dass man Informationen hat, die den Nutzerinnen auch, die ihnen weiterhelfen. Also man muss ihnen quasi etwas anbieten, wo die sagen, ja, das finde ich interessant und das brauche ich. Und da müsste man wahrscheinlich auch als Partei dann ansetzen und dann natürlich sinnvollen Content liefern und nicht so eins, Helge hat es vorhin gesagt, Olaf Scholz ist heute in Hannover und morgen ist er in Braunschweig und übermorgen ist er dort, das interessiert ja keinen. Also kann man nochmal zusammenfassen, was ich auch vorhin gesagt habe, wenn man als Partei Content produziert, dann muss man für TikTok eigenen Content produzieren. Das gilt eigentlich auch für Firmen und alle anderen auf jeden Fall. Und dann bei TikTok ist noch ein Trick, möglichst so viel wie möglich. Also mindestens täglich, gerne auch noch mehr, denn dann hat man die Chance, im Algorithmus mitgerissen zu werden und auch mal richtig große Dinge rauszuhauen.
Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, weil was du ansprichst, Amelie, macht mir ein bisschen Angst, denn ich bin jetzt schon alt anscheinend. Also zumindest dachte ich Instagram, also ich wusste, dass viele junge Menschen nicht mehr drauf sind. Meine Schwester hat gar kein Problem damit, dem Suchtpotenzial von Instagram zu entgehen. Sie benutzt es wirklich gar nicht mehr und ist nur auf TikTok. Und da habe ich dann wirklich gemerkt, mit 20 ist man schon die alte Generation, die neuen kommen. Also hat mir viel Sorge bereitet. Ich sehe, Helge fliegt die ganze Zeit raus. Ihn wollte ich eigentlich nach konkreten Zahlenfragen dazu, wie gut dein Konzept funktionieren könnte, Nico. Aber dann ziehen wir weiter zu Nina, weil ich dich nämlich fragen wollte, Nina. Du als Moderatorin, ich sehe dich so ein bisschen als der sachliche Blick auf die Diskussion, so ein bisschen die Unparteiische, die alles so ein bisschen gehört hat. Ich fände es nämlich spannend, über die Kanzler- und Kanzlerinnenkandidaten zu sprechen und darüber, wie gut der Auftritt ist. Am Anfang war ich ja nicht dabei. Ich weiß nicht, ob ihr das schon besprochen habt. Aber ich würde so gern wissen, was ihr von dem Söder haltet. Nico, du hast gesagt, eine Person, die eine Präsenz hat und gut auftreten kann, gerne in im Mittelpunkt steht. Ich glaube, der Söder, der sieht sich da. Ich sehe ihn da zumindest. Ich finde es aber witzig, dass sein Auftritt, ich weiß gar nicht, wie ich den bewerten soll. Ich sehe immer, dass er Star Wars postet. Finde das ganz lustig, ganz süß. Nina, wie würdest du sagen, ist der Auftritt, wie ist der zu bewerten? Ist das was Gutes? Funktioniert das? Oder kommt das bei den Leuten nicht an?
Ehrlicherweise, wir haben darüber gar nicht gesprochen gehabt, tatsächlich, wie die einzelnen Profile ankommen oder auch angenommen werden. Ich glaube ehrlicherweise, dass es so ein bisschen zwiegespalten wird. Und es gibt wahrscheinlich genauso wie bei allen anderen Kandidaten eben auch Menschen, die das gut finden und Menschen, die es eben weniger gut finden. Ich finde, Herr Söder sagt schon klare Kante. Ein bisschen mehr Kante würde ich mir tatsächlich auch von anderen Politikern her wünschen. Das finde ich ist ein ganz großer Vorteil, aber es gibt auch sehr viele Dinge, wenn man ja auch liest, dass man eben auch gesagt hat, was ein Glück, dass Herr Söder irgendwie doch nicht in Richtung Kanzlerkandidat gehen würde, weil es thematisch oder auch werden könnte wie ein Herr Trump, dann ist natürlich die Frage, wäre das auch das Richtige für uns jetzt hier in Deutschland? Also Es ist ein bisschen schwierig, ob tatsächlich auch da die Kanäle so entscheidend oder gut gemacht sind, dass sie tatsächlich darauf wirklich Auswirkungen haben.
Okay, Helge, ich glaube, jetzt bist du drin. Jetzt kannst du das Ganze vielleicht ein bisschen mit Zahlen und deiner Forschung untermauern. Oh. Weil der Söder, der ist zwar kein Kanzlerkandidat, aber die anderen drei schon. Und ich glaube, auf Nikos Profil, das er beschrieben hat, von einer Partei, die gut funktioniert auf den sozialen Medien, vor allem auf TikTok, da sehe ich ihn schon am ehesten. Wie siehst du das? Denkst du, dass er da die Stimmen kriegen könnte, die er braucht?
Ob das reichen wird am Ende des Tages, kann ich dir nicht sagen. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es deutlich besser funktioniert als bei den anderen. Also das muss man sich ja erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Also Markus Söder hat, es gibt ja die Markus Söder-Memes mittlerweile schon. Das heißt, also er ist präsenter, beziehungsweise in Anführungsstrichen viraler als der ein oder andere, der sich auf die Fahne geschrieben hat, Social Media Marketing zu nutzen, um neue Wähler zu generieren. Also pauschal aus dem Bauch raus würde ich sagen, Markus Söder würde 100-mal besser funktionieren. Also würde deutlich besser funktionieren, auf jeden Fall. Weil die Inhalte einfach besser sind. Die Inhalte sind persönlicher, die Inhalte, die triggern auch ein bisschen, in dem Sinne, dass er, sag ich mal, ist halt durchaus auch lustig, was er da macht, weil es halt einfach so Politiker-unlike ist, was er macht. Und ich glaube schon, dass es deutlich besser funktionieren würde.
Helge, ich würde gerne auch nochmal da mit reinkommen in dieses Thema, nämlich welche Form hat denn da Haltung? Also wenn klare Kante gezeigt wird bei Politikern, hat das eine Aussage?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch wieder was, ne? Das ist ja genau das alles, was ich vermisse. Ne? Wenn man jetzt mal so ein bisschen auch darüber spricht, welche Inhalte wirklich dazu sich eignen, dass ich mich mit jemandem identifiziere, dann brauche ich Haltung, ich brauche eine klare Kante. Ich muss sagen können, ich finde den gut oder ich finde ihn nicht gut, aber nicht, der ist mir egal. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste an der Sache. Und das ist aktuell so ein bisschen der Punkt, weil der Content, den man aktuell sieht, der ist halt super beliebig. Ne? Was, jetzt mal wirklich im Ernst, was interessiert mich, ob Olaf Scholz in Lüneburg ist? Das juckt mich überhaupt nicht. Und insofern wäre klare Kante der deutlich bessere Weg. Aber es ist übrigens eine allgemeine Sache in Social Media. Ne? Das ist auch, ich meine, wir beraten ja Marken und beziehungsweise wir machen die Kommunikation für Marken. Und auch da ist Haltung etwas, was vor allem von der jüngeren Wählerschaft klar honoriert wird.
Das ist ja auch das, was man sich grundsätzlich von allen Menschen ein Stück weit mehr wünscht. Ne?
Total.
Persönlichkeit zeigen, Haltung zeigen, das ist das, was CEOs gewollt wird. Das ist ja letztlich das, nachdem man sich sehnt, dass quasi auch eine Richtung mit angegeben wird oder vorgegeben wird ein Stück weit.
Absolut, absolut.
Okay, ich dachte mir, dass ich, nachdem ich in der letzten Diskussion als junge Person hergehalten habe, ich einfach jemanden, der beziehungsweise die noch ein bisschen jünger ist und deswegen diesen Posten übernehmen kann, beziehungsweise nicht jünger, aber auch in einer ähnlichen Generation und Schülerin, wie ich im Profil entnehmen kann. Hey Marie, herzlich willkommen auf dem Panel. Ich fände es ganz spannend, von dir zu hören, wenn du die Diskussion mitbekommen hast, wie du das Ganze siehst. Hast du das Gefühl, du wirst auf TikTok mitgenommen? Sind das politische Inhalte, die du konsumieren kannst, wenn da bei dir steht, Future Politician, maybe? Hast du das Gefühl, dass dein Algorithmus genau angepasst ist? Du bist schon Politician deinem Algorithmus nach und deswegen bekommst du auf TikTok genau die richtigen Inhalte.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe euren Talk sehr interessant und interessiert verfolgt. Ich fand den super interessant, auch mal ein paar Fakten und Zahlen geliefert zu bekommen. Ich bin tatsächlich nicht so die krasse TikTok-Nutzerin, weil ich tatsächlich eher so bei Instagram hängen geblieben bin und da viel Wahlkampf verfolge. Wenn ich mich aber mit meinen Schulkameradinnen und Schulkameraden austausche und Freundinnen und Freunden, dann ist das so, dass die sagen, die haben sich irgendwie einmal einen FDP-Spot angeguckt und das habe ich dann auch mal gemacht. Und das, was dann passiert, ist, dass meine For You-Page voll war mit FDP-Videos. Mega Klicks, egal von welchem, ob das jetzt wirklich von der FDP war oder von irgendwelchen Influencern oder irgendwelche random Videos von irgendwelchen Menschen, die ich gar nicht kenne. Also das waren irgendwie, keine Ahnung, 8 bis 10 Videos, die ich mir da angeguckt habe und sofort war meine For You-Page voll damit. Wenn ich mir dann eher Instagram angucke, ich glaube, da bin ich eher Expertin drin, dann finde ich das unfassbar, wie die Chance vertan wurde von Politikerinnen und Politikern, da Werbung zu machen. Weil man kann ja letztendlich auch Geld investieren, um eine höhere Reichweite zu bekommen. Und ich finde, das wurde von einigen Parteien sehr, sehr, sehr krass unterschätzt. Wenn ich mir zum Beispiel angucke, die FDP hat ist einfach mit auf der Welle geschwommen von, was hypt Instagram gerade. Beispielsweise waren das ja Reels. Das heißt, die haben Reels rausgehauen. Dann gucke ich mir ein Reel an, da steht dann OVP, ne, Owide-Projektor, ja oder nein. Das wurde irgendwie 30.000 Mal oder so geklickt. Dann gucke ich mir die SPD an. Ich glaube, ein Reel von denen hat irgendwie 91 Views. Das heißt, das ist ein extrem und ein enormer Unterschied, der da stattfindet. Das heißt, wenn ich jetzt bewerten müsste, welche Partei am meisten in Medien investiert hat, ob das jetzt Geld oder Zeit war, ist es tatsächlich die FDP, die für mich als Gewinnerpartei da rausgeht. Und gerade als Erstwähler sind wir halt sehr, sehr viel in den Medien drin. Und ich finde, da ist es halt super enttäuschend zu sehen, welcher Content da auch teilweise von den Kanzlerkandidatinnen und Kanzlerkandidaten kommt.
Da muss ich auch kurz anmerken, weil ich das beim Panel nicht einfach einwerfen wollte und das Ganze stören wollte, aber das Wahlalter soll und wird wahrscheinlich auf 16 herabgesenkt. Also es sprechen sich mehrere Parteien dafür aus und wenn Mehrheiten dafür generiert werden, dann sind es nicht nur ErstwählerInnen, die man ansprechen kann, sondern auch viele und mehr Menschen, die auf TikTok unterwegs sind. Aber jetzt zu jemandem, bei dem ich nicht weiß, ob er auf TikTok unterwegs ist und ob er das vielleicht anders beurteilen würde. Tom, du hast dich gemeldet. Herzlich willkommen. Du bist eine etwas andere Generation, deswegen vielleicht auch eine andere Perspektive. Auf welchen sozialen Medien bist du unterwegs? Hast du uns eine Frage mitgebracht und denkst du, soziale Medien entscheiden die Wahl?
Das war schnell gesprochen, aber gut gesprochen. Guten Abend, Tess, guten Abend, die anderen. Also erstmal, also ich gehöre zunächst mal zu den Laien. Ich habe da tatsächlich nicht so den Einfluss beziehungsweise auch nicht so die Ahnung von den sozialen Medien. Ich bewege mich da so ein bisschen drin, das stimmt. Aber unterm Strich würde ich die Frage beantworten mit, sie haben definitiv einen entscheidenden Einfluss. Ob sie die Wahl tatsächlich bestimmen, das möchte ich bestreiten, weil die sozialen Medien sind stark vertreten, aber sie sind nach meinem Gefühl, glaube ich, nicht alles entscheidend. Und genau das, was Marie eben gesagt hat, zeigt es auch für mich. Dafür sind die Parteien im Moment noch nicht aufgeweckt genug und das, glaube ich, spiegelt sich in allem wider. Wenn Behörden anfangen, aufgeweckt zu sein, also nehmen wir mal das Finanzamt, was ja in heutiger Zeit nur noch digitale Sachen annimmt, damit sie ihre Sachen verarbeiten kann, dann können wir davon ausgehen, aha, die haben verstanden, es gibt sowas wie Internet. Und bei den Parteien ist es eben bisher nur teilweise angekommen, das heißt, da braucht es noch ein bisschen. Das wiederum heißt, wenn Parteien das noch nicht gecheckt haben und trotzdem im Moment ziemlich gut dastehen, ist der Informationsfluss also auf anderen Kanälen sehr aktiv und erfolgreich gewesen. So ist es auf jeden Fall meine Wahrnehmung. Und ganz zum Schluss, und das ist die Frage, die ich habe, vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit geboten hast. Ich habe mir die letzten Talks angeguckt und habe festgestellt, dass mir eine Sache tatsächlich fehlt. Und ich habe gerade eben dieses Schlüsselwort gehört, harte Kante oder klare Kante zeigen. Wenn klare Kante gleichzusetzen ist mit dem Wort Verbindlichkeit, dann wäre ich durchaus der Meinung, das stimmt. Ich habe mir mal die ganze Zeit den Laschet ziemlich genau angeguckt und dabei ist mir aufgefallen, dass wenn Onkel Laschet spricht, es ganz häufig passiert, ich glaube gefühlte 80% oder 90%, dass es immer in der Aussage heißt, wenn wir an die Wahl kommen oder wenn wir an die Regierung kommen, dann müssen wir dafür sorgen, dass dieses und jenes passiert. Wir müssen dafür sorgen, dass Bürger weniger Steuern bezahlen. Wir müssen dafür sorgen. Was nicht gesagt wird, ist, wir werden dafür sorgen. Ich empfinde das als einen eklatanten Unterschied. Und das bedeutet für mich, dieses Müssen, das wird jeder unterschreiben. Das heißt für mich aber noch lange nicht, dass die Partei das tun wird. Und ich glaube, dass eine Partei so klug ist und das auch weiß. Und diese Unverbindlichkeit, die macht mich unruhig und manchmal macht sie mich auch so ein bisschen böse, weil ich das Gefühl habe, die glauben, dass das keiner merkt. Das ist also meine Frage. Empfindet ihr das auch so oder bin ich einer der wenigen, der das so empfindet und ist da einfach nur zu pingelig?
Vielleicht auch die Ausweitung, um das nochmal auf soziale Medien zu beziehen. Ist es auf sozialen Medien leichter, genau diesen Effekt zu verstärken und im Endeffekt nicht das zu tun, was man selbst tun möchte, indem man die Wörter so dreht, wie man sie gern hätte und das ein bisschen so klingen lässt wie etwas, was man vielleicht machen wird, aber in Wirklichkeit nur machen will. Da gebe ich erstmal an Amelie weiter. Als Politikjournalistin kann sie, glaube ich, als Erste ganz gut starten. Und wenn die anderen noch was dazu sagen wollen, dann sehr gerne.
Könntest du deine Frage nochmal konkret wiederholen?
Ja, natürlich. Meine konkrete Frage war, mir ist aufgefallen, dass ganz häufig gesagt wird, wir müssen, wenn wir nachher an der Macht sind. Und es wird ganz wenig gesagt, wir werden. Und das empfinde ich als nicht verbindlich. Und ich empfinde es als, das ist keine klare Kante. Und die Frage dahinter war, bin ich einer der wenigen, der das so empfindet, oder finden das viele auch so? Und mir ist es ganz extrem bei dem Laschet aufgefallen. Und das könnte einer der Gründe sein, warum er in seinem Ergebnis im Moment nicht ganz so schick dasteht. Also meine Frage ist einfach nur, nehmt ihr das auch so wahr oder nicht?
Mhm. Ja, also da hast du sicherlich recht. Ich fände es aber auch schwierig, wenn sie so krasse Versprechen machen, weil am Ende kann in der Politik, zumindest in unserem Wahlsystem, niemand alleine entscheiden und niemand was alleine machen. Es sind ja immer Fragen der Koalition, der Kompromisse, der Abwägung. Und von daher ist es ganz klar, dass Wahlversprechen nicht genau so eingehalten werden können oder Vorhaben aus den Wahlprogrammen und so weiter, weil einfach andere noch mitreden. Und ich glaube, dass das ja ein Grund ist. Ne?
Da bin ich bei dir, Amelie, wobei ich dazu sagen muss, wäre ich Politiker, dann würde ich sagen, weil ich genau das weiß, wir werden uns dafür einsetzen. Selbst diese Aussage wäre noch mehr verbindlich als wir müssen.
Ja, also das muss ich sagen, ist mir jetzt auch noch nicht so extrem negativ aufgefallen, dass alles so ein bisschen lalala ist und nicht so 100% klare Kante. Das fällt mir natürlich schon auf, dass überhaupt, dass es zu wenig um Inhalte geht in diesem Wahlkampf. Das definitiv. Und sicherlich schadet das auch. Ich habe das Gefühl, da ist man relativ früh im Wahlkampf in so eine Spirale reingeraten, aus der man jetzt nur noch sehr schwer, also jetzt ist sowieso zu spät, aus der man nicht so richtig rauskommt.
Vielleicht eine Sache, eine Frage, die mir dazu im Kopf ist, spielt das überhaupt eine Rolle? Weil wenn man sich jetzt zum Beispiel Donald Trump anguckt, der ja völlig, also es war ja unterm Strich völlig egal, was er gesagt hat. Es hat halt mehr oder weniger sowieso nicht gestimmt oder ist nicht eingetreten. Und daher ist für mich so ein bisschen die Frage, spielt das eine Rolle, ob ich auf solche Aussagen festgenagelt werden kann, weil hat es eine Konsequenz oder hat es keine Konsequenz? Und ich glaube, das ist so ein bisschen die entscheidende Frage. Weil
ja, im Vertrauen schon, oder? Also ich würde sagen, im Vertrauen, im Wählerinnen- und Wählervertrauen hat es definitiv eine Konsequenz. Vielleicht ja, nicht so krass, wie man im ersten Moment denkt, aber im Nachhinein schon. Und wir sind ja auch nicht in den USA. Deutsche ticken auch ganz anders. Und meiner Meinung nach, wenn man seine Versprechen nicht einhält, dauerhaft und häufig, dann wird es mit der Wiederwahl schwierig. Ich muss mich jetzt leider verabschieden mit diesen ernsten Worten hier. wir haben morgen wieder TikTok-Drehtag und ich muss noch ein bisschen was vorbereiten. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch noch eine sehr weiterhin spannende Diskussion und hoffe, wir hören und sehen uns alle bald mal wieder.
Tschüss!
Tschüss. Ciao, ciao.
Ciao.
Dann möchte ich noch ganz kurz dazu direkt anschließen an das, was Amelie gerade gesagt hat, weil es gab das erste Video auf Instagram, was ich tatsächlich wirklich geshared habe, und zwar von Robert Habeck, der nämlich gesagt hat, dass er das Thema mit dem Vertrauen, was Amelie gerade angesprochen hat, dass er das halt als sehr, sehr kritisch sieht, weil eine Regierung, die den Kohleausstieg bis, ich weiß es gar nicht aus dem Kopf, was er gesagt hat, glaube ich 2030 oder sowas, die wird den vorziehen müssen. Das bedeutet letztendlich, um die Klimaziele zu erreichen, das bedeutet letztendlich, wenn beide großen Volksparteien, SPD und CDU, weiter an der Kohle festhalten, dann werden sie zwangsläufig ein Problem bekommen. Und zwar entweder ist es so, dass sie ihr Wahlversprechen halten, weil sie früher aussteigen müssen, oder ihr Ziel nicht erreichen, was natürlich auch wiederum ein Vertrauensbruch wäre, weil sie dann die Klimaziele nicht einhalten. Das heißt, dieses Thema Vertrauen, das ist halt, ich glaube, es ist halt unfassbar schwer. Und ich weiß nicht jetzt genau, ob, also das ist tatsächlich wirklich ein großes Problem, weil ich das Gefühl habe, dass das Vertrauen in die Politik peu à peu sinkt und vielleicht spielt Social Media da auch eine Rolle und trägt dazu bei. Letztendlich, weil es einfach transparenter ist. Nicht, weil es liegt nicht an Social Media, sondern es ist einfach an dem Medium letztendlich. Und da kann ich Tom durchaus verstehen.
Ja, also vielleicht abschließende Bemerkung. Ich vertraue definitiv. Ich bin auch vertrauensbereit. Und wenn ich mir den Kollegen Laschet nochmal nehmen darf, weil ich ihn ja eben als Beispiel hatte. Also ich vertraue darauf, dass das, was er sagt, wirklich auch so gemeint ist. Nämlich es ist unverbindlich gemeint. Da habe ich wirklich absolutes Vertrauen. Ich würde mir aber ganz gerne eine Verbindlichkeit wünschen. Und genau das ist ja auch der Punkt, weshalb wir hier oder weshalb ihr da so intensiv sprecht. Und diese Verbindlichkeit oder so wie es an anderen Stellen gesagt wird, dieses mehr Inhaltsschwache, das ist in der letzten Zeit eben genau der Punkt gewesen. Da wünschen sich, glaube ich, Menschen deutlich mehr. Und wenn sie nichts haben, woran sie festhalten können, dann kommen sie ins Schwanken. Und dann kommt automatisch das Gefühl, wenigstens geht es mir so, dass man dann denkt, eigentlich ist es fast egal, was du wählst. Hauptsache, du wählst eben eine ganz bestimmte extreme Gruppe halt nicht. Und dafür machst du dann halt irgendwo dein Kreuz. Und dieses Gefühl kommt auf, je dichter sich Parteien gleichen. Und das tun sie in dem Moment, wo sie ihre Position eben nicht deutlich machen und auch nicht deutlich machen, dass sie genau das wirklich vorhaben oder versuchen werden, genau das durchzudrücken.
Wir sind alle ein bisschen müde und wir sind alle ein bisschen geschafft. Deswegen ist 21.40 Uhr, glaube ich, ein guter Punkt, um zu sagen, danke an euch beide, dass ihr hochgekommen seid. Marie, Tom, danke wirklich für die Impulse und eure Meinungen, die aus zwei verschiedenen Generationen stammen, zwei verschiedene Perspektiven. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank auch an die anderen, die weitergelaufen sind mit mir aus dem Videobereich rüber zum Audioformat. Danke, dass ihr so angeregt mitgesprochen habt und Zahlen und Ideen und eigene Learnings mitgebracht habt. Und ich würde sagen, ich glaube, wir können jetzt Tschüss sagen, genau wie Amelie, gleich langsam schlafen gehen. Und ich gebe hiermit weiter an dich, Markus.
Ganz vielen Dank für diese Runde. War eine spannende Runde heute Abend. Das war unser Absacker auf Clubhouse zum Thema, welche Rolle spielen soziale Medien für den Wahlkampf und für den Ausgang der Wahl. Das war das Thema unseres Abends. Wenn ihr den Anfang verpasst habt, überhaupt kein Problem. Wir haben von Turi 2 den Talk aufgezeichnet, bringen ihn morgen früh als Podcast. Auch die Diskussion aus dem Frankfurter Presseclub wird da nachzuhören sein. Könnt ihr dann also gerne teilen. Für heute verabschieden wir uns. Wir wünschen euch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Und ganz bis auf bald im Turi 2 Clubraum. Tschüss.
Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/podcast sowie bei Spotify, iTunes und Deezer.